auch eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo, ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 49. Folge auch eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, wir sind zurück aus der Sommerpause. Heute schauen wir auf 3 Serien und 2 Doku-Formate, die wir in diesem Sommer bemerkenswert fanden. Los geht es mit dem Serienthema, an dem man aus verschiedenen Gründen, über die wir noch reden, im Juli, August kaum vorbeikam. Die Amazon-Serie Those About to Die von Roland Emmerich nach dem gleichnamigen Sachbuch über die Gladiatoren des alten Roms. Danach sprechen wir über das Serien-Reboot eines Kultfilms aus den 80ern, Time Bandits von Monty Python-Exzentriker Terry Gilliam, nun in der Apple-Version von einem anderen Exzentriker Taika Waititi. Wir runden diese Folge ab mit 3 sehr deutschen Themen. Bastian Pastewka und Anke Engelke haben als Komödien-Ikonen eine lange gemeinsame Geschichte. Doch erst jetzt machen sie ihre erste Serie zusammen, Perfekt verpasst, über die Tragikomik der reiferen Liebessuche bei Amazon. Danach geht es um 2 Musik- oder besser Musik-Lifestyle-Dokus, die eines gemeinsam haben. Die Protagonisten sind Künstler, die den Kunstbegriff oder auch die Tiefe ihrer Kunst von Haus aus ablehnen. Was ist es also, dass da zwischen den Labels Müll und Mega-Erfolg passiert? Wir sprechen über den Dokumentarfilm Fuck 2020, 2,5 Jahre mit Scooter in der ARD-Mediathek und die 3-teilige Doku-Serie Partyschlager über Ballermann, Künstler und Co. in der ZDF-Mediathek. Lieber Jan, 6 Wochen klotzfrei wegen unserer Podcast-Sommerpause und dazu kaum neue Formate im Fernsehen, also viel freie Zeit, etwas zu schauen, das man schon lange mal nachholen wollte oder eben etwas ganz anderes zu tun. Wie hast du den Sommer, der ja noch nicht ganz zu Ende ist, verbracht, Jan?
Gab ja viel Sport diesen Sommer.
Ja, also und hast daher, viel geguckt?
Ich habe schon einiges mitgekriegt davon. Ich habe vor allem, als die Leichtathletikteile von den Olympischen Spielen in Paris liefen, habe ich mit meiner Familie tatsächlich ab und zu mal so einen Abend gemacht mit Käsewürfeln und Snacks und so weiter. Und das war sehr unterhaltsam. Ich meine, man guckt dann immer noch so ein bisschen nebenbei auf Second and Third Devices so, weil so spannend ist es dann ja oft doch nicht. Aber da haben wir so ein bisschen Events draus gemacht. Also ich habe Sport geguckt. Also natürlich auch so ein bisschen kulturphänomenologisch, weil das ja echt ein bedeutendes Ereignis war in unserer krisenhaften Zeit. Und dann habe ich nochmal versucht, Dirk Gently zu gucken, weil ich da ja großer Fan von bin und weil man das ja selbst beim ersten Mal schauen auch nicht so richtig verstanden hat. Das ist ja extrem kompliziertes
Zeug. Eine deiner Lieblingsserien, die du hier immer mal wieder erwähnst, wo genau zu sehen derzeit?
Ich glaube, die läuft bei, weiß ich gar nicht, habe ich die bei Disney geguckt oder bei Netflix? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ist auf jeden Fall frei empfangbar auf mehreren Streaming-Portalen, habe ich das Gefühl. Und dann habe ich nochmal angefangen jetzt mit Tales from the Loop. Das ist tatsächlich auch echt eine meiner Lieblingsserien, obwohl die wahnsinnig verstiegen und schwer zugänglich ist. Also diese Graphic Novel-Verfilmung auf Amazon Prime aus Schweden über so einen komischen Wald mit einer unterirdischen Experimentierstation und was die Menschen darüber machen und überall laufen so komische Star Wars-artige Roboter rum und so.
Das viel gelobt, gemacht. Aber habe ich genauso wenig gesehen wie Dirk Gently.
Und du, hast du was nachgeholt?
Ja, obwohl ich vorher dachte, während die Fußball-EM läuft, habe ich tierisch viel Arbeit. Trotzdem habe ich es irgendwie wieder geschafft, 80% der Spiele zu sehen. Und bei der Leichtathletik, bei Olympia, wo ich dachte, ey, da bist du im Urlaub und da wirst du wenig von gucken und überhaupt, ob ich nochmal so das Mindset habe, in diese Faszination der ganzen Sportarten einzusteigen, war dann doch anders, hat mich fasziniert, beginnend mit dieser sehr besonderen Eröffnungsfeier bis hin zu vielen Sportarten, Basketball 3x3 und sowas habe ich geliebt, das ist kein größeres Drama, glaube ich, dieses Jahr gesehen.
Du bist auch Basketballer.
Ja, genau, aber also es waren viele Sachen, die mich fasziniert haben und ich habe tatsächlich in dieser Zeit der EM und der Olympia fast überhaupt keine Serien geschaut, aber ich habe kurz davor, als es schon dünner wurde, endlich mal eine Serie nachgeholt, über die wir hier gesprochen haben, die ich aber noch nicht gesehen hatte. Das ist diese erste Mike Flanagan-Serie Sag schnell, welches Haus?
Hill House,
ja, genau, okay. Hill House. Und das war ganz lustig, weil ich hatte mit meiner Frau und meinem Sohn gesagt, hier, da gibt es so einen Typen, die kennen Mike Flanagan nicht, der macht so klassische Gruselserien. Hab mir, also als mal irgendwie das Gespräch kam auf Grusel. Und dann haben wir damit angefangen und ich finde die Serie wirklich toll, aber sie ist ja ganz alles andere, das war so ein Fehlurteil von mir vorab, als eine klassische Gruselserie. Mhm. Also es ist ja eigentlich ein ganz komplexes psychologisches Familiendrama, aber es ist eine tolle Serie. Also diese Gruselaspekte kommen da noch frei raus. Aber
ja, du rennst
da steckt,
Türen
da steckt sehr, sehr viel mehr drin. Also ich glaube, alle Leute, die aufgrund des absurden Titels, gerade auf Deutsch, Spuk in Hill House, denken, ah ja, gut, im besten Fall erlebe ich da irgendwie nette Jumpscares, die nicht ganz so abgeschmackt sind wie andere, weil die Serie gelobt wurde. Der sollte da sein Urteil ruhig nochmal neu fällen, indem er da wirklich mal einsteigt. Ich glaube, spätestens nach ein, zwei Folgen weiß man, wo der Hase langläuft. Das ist ein ganz komplexer Stoff, den der Flanagan da gemacht hat.
Ja, super. Wobei es, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viele Leute gibt, die es unterschätzen, weil das ja wirklich hoch gelobt war und auch
ja,
richtig gute
ich kenne trotzdem unheimlich viele Leute, die von Flanagan und diesen Sachen noch nie was gehört haben.
Ja, weil Gruseln ist ja auch echt Special Issue, also das gucken einfach echt
ja, genau.
Viele Leute nicht.
Es sind immer diese, ich rede ganz oft mit Leuten, die sagen, ja, das kann ich nicht gucken, weil mein Partner, meine Partnerin meistens nicht auf Genres steht, wie ich kann keine Science-Fiction-Stoffe schauen, weil meine Frau, meine Partnerin das nicht abkann oder ich kann kein Grusel gucken oder ich kann dies und das. Gibt es natürlich genauso auch umgekehrt im Geschlechterklischee, ne? Ja. Dass irgendwie Männer nicht bereit sind für irgendwelche, keine Ahnung, wir möchten hier keine Klischees weiter bedienen.
Wir
aber
sind
auch
schon
Männer,
drin, Erik.
Ja, aber Männer haben auch Vorbehalte gegen bestimmte Genres.
Ja, ne? Ich auch. Und, Action genau. Zum Beispiel. Action und History-Stoffe, über die wir gleich sprechen.
Ach, was für eine schöne Überleitung, lieber Jan. Ja, ich hatte vorhin in der Anmoderation gesagt, um die Serie Those About to Die kam man nicht herum. Das liegt an verschiedenen Gründen. Einmal, weil ja Gladiator, das ist ja also dieser alte Ridley Scott-Film, da kommt ja jetzt im November der zweite Teil. Habe ich mir gestern auch mal den Trailer angeguckt. Und diese Serie von Roland Emmerich, natürlich auch ein großer Name, der gerade in Deutschland, unser Mann in Hollywood, jetzt erstmal so bestimmte Assoziationen oder zumindest einen Aha-Effekt hervorruft. Das ist natürlich, also Emmerich, Gladiator ist wieder in aller Munde. Und dann gibt es noch einen technischen Aspekt. Ich habe einen Fernseher mit diesem Amazon Fire Stick. Und wenn man, die sind ja sehr werbeverseucht, sage ich jetzt mal. Und wenn man den anmacht, kommt sofort, also seit Wochen, immer wenn ich den anmache, kommt ein Trailer von Those About to Die auf diesem technischen Gerät. Hat dem Motto, du musst dir jetzt, wenn du dieses technische Gerät nutzt, auch diese Serie angucken. Tu es sofort. Schalte jetzt rein.
Hat auf jeden Fall funktioniert, weil ich glaube, das ist seit Wochen auf Platz 1 der Amazon Charts und wer auf Platz 1 der Amazon Charts steht, steht glaube ich generell auf sehr weit vorne in den gestreamten Charts. Also es ist sensationell erfolgreich.
Ja, okay. Ja. Das hatte ich jetzt tatsächlich gar nicht geguckt. Das ist ja jetzt schon ein paar Wochen on.
Ja.
Und wie erfolgreich es tatsächlich ist. Ich weiß nur, dass im Urlaub, ich habe einen Gruppenurlaub gemacht mit alten Schulfreunden, haben ganz viele Leute, die wissen ja, dass ich viel gucke, gesagt, ja, diese Sache da von Roland Emmerich, dieses Gladiator-Ding, ist das gut?
Und ja, die haben es noch nicht gesehen.
Nee, entweder die Leute haben es gesehen oder sie haben davon gehört, was vielleicht mit dem Amazon Fire Stick oder auch anderen Werbemaßnahmen zu tun hat. Aber Jan, lass uns erstmal vielleicht so anfangen. Worum geht es überhaupt? Was wird erzählt?
Es geht, Roland Emmerich ist halt Roland Emmerich und ist übrigens auch noch Roland Emmerich. Deswegen geht es in Those About to Die 10x50 Minuten, also relativ lang. Um Action im Jahre 79 nach Christus, also es ist so ungefähr die Zeit, wo der Vesuv ausbricht, die Epoche von Nero ist gerade vergangen, also das Römische Reich befindet sich immer noch in Aufruhr, gemessen daran, was historisch darin läuft und gelaufen ist. Und da hält Kaiser Vespasian sein Riesenreich bei Laune oder versucht es zumindest, indem er halt das Prinzip Brot und Spiele und Zuckerbrot und Peitsche kultiviert. Also er baut den Menschen das Kolosseum. Das damals
gerade fertig ist in der Serie?
Genau, es ist im Entstehen. Während zeitgleich im Circus Maximus, das ist das andere große Sportding in der unmittelbaren Nachbarschaft, so vier extrem mächtige Geschlechter, also Familien, darum kämpfen, die die Hoheit über die Wagenrennen zu behalten und dabei halt auch gesellschaftliche Macht auszuüben. Und gleichzeitig gibt es einen so einen Wettbürobetreiber namens Tenax, der wird ganz interessanterweise von Ewan Rian gespielt, der bei Game of Thrones diesen super fiesen Ramsay Bolton gespielt hat. Mhm. Der versucht aufzusteigen in dieses Quartett mächtiger Familien. Und gleichzeitig gibt es noch so ein paar Side-Geschichten, also es gibt so eine numidische Sklavin, deren Kinder irgendwo in Rom verschollen sind, also ihre Tochter und ihr Sohn, und die versucht sie zu finden, und es gibt ganz viel Mikrokosmos unterhalb dieses Circus Maximus, wo es so eine eigene Welt gibt, wo der Pöbel halt dem Adel versucht, das Leben einigermaßen süß zu gestalten, und diese ganze Welt, diesen Makro-Mikrokosmos baut Roland Emmerich für insgesamt 140 Millionen Euro für 10 Teile. Das ist ganz schön fett, ist aber jetzt auch nicht super üppig. Also es ist eigentlich mittlerweile Standard für so eine große Kostümserie, die auch noch in der Cinecittà, also in dieser legendären römischen Filmstadt, aufgebaut wird. Das heißt, das ist
Cinecittà,
nicht Cinecittà. Das ist nicht nur alles CFX, sondern da ist auch, oder CGI, da ist auch sehr, sehr viel Kulissenschieberei dabei. Das baut er also nach und entwirft darin so einen typischen Emmerich-Kosmos um Macht, Liebe, Hass, Intrigen, Politik und eben alles das, wofür er aber immerhin Anthony Hopkins als sterbenden Tribun gewonnen hat, der den Vespasian spielt. Ansonsten nicht so riesig fett besetzt.
Anthony Hopkins ist natürlich auch immer auf jedem Plakat drauf und so. Ist es nicht ein bisschen eine Mogelpackung? Ich weiß, ich habe die Serie nicht komplett gesehen, aber hat er mehr Screentime als 10 oder 12 Minuten in der ganzen Serie?
Ja, also er hat schon ein bisschen mehr Screentime, aber es ist so, dass er gibt, ist ein bisschen gespoilert, aber vielleicht ist das auch ein bisschen bekannt, er gibt halt an seine beiden Söhne ab, beziehungsweise an einen Sohn, und dann der ringt mit dem anderen Sohn, einer fies, der andere nicht so fies, um die Macht, und das ist so ein bisschen die Geschichte.
Also ist es auch ein Game of Thrones Aspekt in dem Plot?
Oh, da gibt es viele Aspekte, die an andere Referenzgrößen andocken. Ich weiß nicht, wie viel das, du hast es gesehen, nehme ich mal an.
Ich habe es gesehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich über den zweiten Teil nicht hinausgekommen bin.
Ja, verstehe.
Die Teile sind auch sehr lang, ne? Also du hast gesagt 50 Minuten, ich glaube, es geht sogar eher 50 bis 60 Minuten. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall das Format, wenn wir gleich ein bisschen in die Wertung reingehen, durch das ich mich am ärgsten durchkämpfen musste. Von den fünf, die wir heute besprechen.
Das liegt aber an uns, so, weil wir haben es ja schon mal angesprochen, dass die, oder ich habe es angedeutet, dass die Zugriffszahlen wohl sehr, sehr gut sind. Also es ist ein großer Erfolg geworden. Und dadurch hat auch jetzt schon absehbar, dass, wenn es ein großer Erfolg bleibt, dass da auch nochmal dran angeschlossen wird. Das Römische Reich endet ja erst 400 Jahre später. Und Es ist nichts für uns, glaube ich. Für mich ist es überhaupt gar nichts. Für dich ist es, glaube ich, auch nicht so richtig was, weil ich mit Action und mit dieser ganzen bruttigen Suppe aus Gewalt und Sex und extrem viel Testosteron, viel Blut, es ist alles halt extrem aufgeladen, es ist alles sehr, sehr dick inszeniert, es gibt so mächtige Wagenrennen, es ist sehr, sehr viel Wagenrennen dabei, also deswegen befindet man sich sehr schnell auch so auf dieser Referenzebene Ben Hur und so weiter, also diese alten römischen Monumental, also amerikanischen Monumentalfilme, die ja im Grunde genommen auch als Serien hätten gemacht werden können, weil die oftmals so irgendwie 3 Stunden lang waren.
Ich schwöre dir, die Ben Hur-Serie wird auch irgendwann kommen. Wir schlachten ja alle Marken aus heutzutage.
Ich glaube auch. Also gerade wenn das hier ein großer Erfolg wird oder wenn sich der Erfolg bestätigt, dann werden diese Sandalenfilme auch nochmal neu ausgeschlachtet und so. Also um tatsächlich jetzt schon in meine Wertung reinzugehen, für mich ist es nichts. Ich finde es fürchterlich, aber ich weiß, dass es richtig viele Leute gibt, die auf diese doofe Inszenierung eingehen, wo halt irgendwie, wenn du mit dem Schwert jemanden durchbohrst, dann macht das ein Geräusch, als wenn du gleichzeitig 30 Schwerter mit einem riesen Schleifstein schleifst. Es ist halt alles, der Sound ist drüber, die Musik ist drüber, die Inszenierung ist drüber, es ist auch oftmals einfach viel zu opulent gespielt, alle Gefühle sind Drama, 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 alle Auseinandersetzungen gehen immer aufs Ganze, also es gibt da überhaupt kein Medium-Bereich, so, sondern das ist alles immer edgy. Und da kann ich nichts mit anfangen, aber ich weiß, dass es halt richtig viele Leute triggert, weil es ist immer was los in dieser Serie.
Also ich habe grundsätzlich überhaupt kein Problem mit diesen ganzen, mit Blockbuster-Wesen oder auch mit Action oder auch mit Übertreibung in Serien und Filmen. Ich habe auch kein Problem mit dem groben Besteck, es muss nur richtig eingesetzt werden. Und was ich so ärgerlich finde an dieser Serie ist, dass da im Prinzip eine richtig gute Geschichte drinsteckt. Also es hat ein richtig, da hätte man eine richtig tolle Serie draus machen können. Das Interessante ist ja, dass Those About to Die auf einem Sachbuch beruht, was schon 1957 erschienen ist, von dem Amerikaner Daniel P. Mannix. Hat gelebt von 1911 bis 1997 und der war ja selber fast so eine Art Gladiator, zumindest im Geiste. Der hat nämlich so diverse Jobs wie Feuerschlucker, Zauberer, Abenteurer und Romanautor ausgeübt in seinem Leben und er hat eben intensiv, also Journalist war er auch, recherchiert, wie das, ja, wie es in Rom zu dem damaligen Zeitpunkt zugegangen ist. Und also er hat zum Beispiel mal beschrieben, wie unter einem Kaiser, ich glaube, das war Kaiser Trajan, das ist der Nachfolger von Vespasian, einmal 122 Tage andauernde Spiele stattfinden, in deren Rahmen 11.000 Menschen und 10.000 Tiere den Tod fanden. Und er hat praktisch über diesen brutalen Gigantismus dieser Spiele dieses Buch geschrieben. Und das Buch ist so faszinierend, dass daraus sowohl Ridley Scotts Gladiator, der daraus ein klassisches Drama gemacht hat, um diesen Sklaven, der halt sich als Gladiator da durchschlägt. Und jetzt haben die Macher von Those About to Die angekündigt, dass sie eben diese ganze Szene von was ist in den Katakomben passiert, wie lief der Betrieb in so einem Circus Maximus ab, wer war da wie drauf, wer hat da gegen wen sich in Position gebracht, da hätte man eine unheimlich interessante, komplexe Serie draus machen können, aber das alles findet hier nicht statt.
Oder sogar vielleicht eine etwas unterkomplexe Serie hätte dem auch ganz gut getan, das ist auch das, was angekündigt wurde. Wir zeigen das wahre Leben Roms unter dem Glamour der Figuren, die man halt auch geschichtlich kennt, die also überliefert sind, das sind dann natürlich nur die Kaiser und Könige und Fürsten und so. Und das ist nicht passiert. Also so, tauchen ein in diesen Mikrokosmos unter dem Circus Maximus und zeigen da auch so ansatzweise im Beispiel dieses Tenax zum Beispiel, wie diese Spiele halt so am Boden sozusagen organisiert werden. Aber sie halten sich da nicht lange genug bei auf, sondern sind am Ende immer noch viel faszinierter daran, wie diese Schlachten ablaufen, sind daran interessiert, halt irgendwie krasse Tiere am Rechner zu generieren. Da spielt irgendwie so ein weißer Löwe mit,
ja,
und so.
Ist dir auch aufgefallen, wie schlecht die Tiere animiert sind?
Genau, die sind gar nicht besonders gut.
Das ist für den Betrag, der da ausgegeben wurde, teilweise richtig zum Fremdschämen.
Ja.
Also ich finde sowieso, dass die Serie, es gibt Momente, wo die sehr gut aussieht. Ich finde zum Beispiel, wenn die sich in diesen, wenn die so Einstellungen haben, wo das alte Rom von oben oder ein bisschen weiter weg gezeigt wird, das sieht sogar relativ gut aus, finde ich. Auch die Szenen in den Straßen sind okay. Das war dann wahrscheinlich Cinecittà. Aber so wie so Animationen ins Spiel kommen, sogar die Wagenrennen finde ich teilweise ein bisschen artifiziell, aber die Tiere sind ganz schlimm.
Ja, also sie sehen wirklich künstlich aus und sie arbeiten unglaublich viel mit dieser Shutter-Technik, also dieses leicht beschleunigte, hochgepitchte, wo man das Gefühl hat, dass immer so ein Bild in der Mitte rausgeschnitten wird, so damit es halt schneller und zappeliger ist. Es muss halt einfach immer Tempo aufnehmen bei Roland Emmerich, der duldet überhaupt gar keine Momente der Ruhe, selbst wenn er manchmal in den Dialogen schon Ruhe zulässt. Also es ist auch nicht so, dass die Musik ständig darüber klebt, so, es gibt Momente der Ruhe, aber die werden so eingezwängt im Moment der kolossalen Überinszenierung, dass die gar nicht mehr auffallen. Und es ist tatsächlich immer dann, wenn du das Gefühl hast, diese Serie taucht in den Schlamm derer ein, die Rädchen am Laufen halten, sowas, dann kriegt sie manchmal fast so eine Dringlichkeit, die ich interessant finde, manchmal sogar originell. Aber er lässt da einfach viel zu wenig Raum für. Und deswegen ist es mit 10 Teilen, also eigentlich ja 10 Stunden, viel zu lang. Es ermüdet ungemein, also ich habe schon einiges mehr gesehen, weil ich auch an prominenter Stelle darüber geschrieben habe. Und es ist unabhängig davon, wie sehr es langweilt, auch einfach so unglaublich redundant.
Ja.
Weil alles, was wir da sehen, wir haben das schon erlebt, wir haben es halt, es ist eigentlich ein Remake von so einem Mashup von Game of Thrones, steckt da viel drin, von Ben Hur, von Gladiator, von dieser HBO-Serie Rom, die vor ungefähr so 20 Jahren für Furore gesorgt hatte und damals halt so eigentlich das alte Rom als riesiges Intrigantenbordell dargestellt hat. So.
Das war eine Dialogserie. Ne? Ich habe damals noch ein bisschen was geguckt. Aber
genau, starke Frauenfiguren damals, die fehlen hier tatsächlich ein bisschen. Die fehlen mir ein bisschen, ich glaube aber, die fehlen auch ganz objektiv. Also es gibt ein paar Frauen, die eine Rolle spielen, aber die sind so, man hat ein bisschen das Gefühl, die müssen da, dass Emmerich gesagt hat, wir müssen mal eine Frau da reinbringen. Ey Leute, ihr habt vergessen, eine Frau reinzubringen. Und dann, die aber nicht nur irgendwie flachgelegt wird, sondern die auch eine tragende Rolle spielt. Also es ist Emmerich at its Best, das Ganze. Und ich glaube, der Typ ist nicht umsonst so wahnsinnig erfolgreich, weil die Leute drauf stehen, was er macht.
Wobei, also ich glaube, die besten Zeiten von Emmerich, der ist ja jetzt auch schon über 70, glaube ich, sind vorbei. Also in den letzten Jahren hat er schon auch ein paar Projekte gehabt, die eher ein bisschen kleiner waren und nicht mehr so wie, wie die Sachen, die in den 90ern so richtig durch die Decke gegangen sind. Also er ist nicht mehr Deutschlands größter Name in Hollywood, sage ich mal. Vielleicht ist es auch der größte Name, aber nicht mehr der größte Player.
Nö, aber so einer, dem man immer noch richtig fette Budgets gibt. Also wobei, das ist eine Co-Produktion, eine internationale Co-Produktion. Also steckt zum Beispiel auch Oliver Berben da drin. So, es ist,
ja,
also,
den Namen habe ich auch gelesen.
Ja, also der,
erstaunlich.
Das wird für den deutschen Markt co-produziert worden. So. Ist für Peacock gemacht worden, für Prime und sowas. Also es ist so, es steckt viel Power drin, viel Geld drin, auch viel Know-how drin, aber du hast schon recht, dieses Know-how wird nicht immer so edgy eingesetzt, wie die Budgets eigentlich sind.
Aber lass uns doch nochmal spekulieren darüber, warum ist es denn so erfolgreich? Es ist ja immer so ein bisschen arrogant, wir sagen ja, für uns ist es nichts und für uns ist es nicht gut genug, aber den Leuten gefällt es. Also was ist das, wenn wir sagen, es ist redundant? Also sagen eigentlich fast alle Leute, es ist redundant, es ist zu lang. Über die Tricks haben auch ein paar Leute geschimpft. Ich finde zum Beispiel gerade die erste Folge ist erzählerisch ganz schwach, weil sie ständig zwischen verschiedenen Orten hin und her springt und du hast überhaupt keine Möglichkeit, weil es halt auch ziemlich viele Charaktere gibt, mal so in so einen Erzählsog zu geraten. Also ich finde sie auch handwerklich teilweise wirklich schlecht. Die zweite Folge ist dann sehr viel ruhiger. Aber was ist es, was die Leute wirklich dazu bringt, das massenhaft zu gucken? Ist es der Amazon Fire Stick, der in den Trailer vorstellt?
Nee, das ist Sex and Drugs and Rock'n'Roll, glaube ich. Also es ist diese Mischung aus sehr hochverdichteter Action, das Ganze angereichert mit so ein bisschen bruttiger, ist jetzt nicht so wahnsinnig explizit, aber schon sichtbare Sexmomente. Es spielt natürlich wieder, das haben sie aus Game of Thrones geklaut, extrem viel in Bordellen. Und das Ganze gepaart mit Charakteren, die nur Yin und Yang darstellen. Also es gibt nur Gute und Böse, es gibt nichts dazwischen. Und diese Guten und Bösen clashen halt immer radikal. Also zum Beispiel die beiden Söhne von Vespasian oder Vespasian, ich weiß nicht,
wie man den
auch. Die beiden, die sind himmelweit unterschiedlich und der eine ist so ein richtig klassischer Bösewicht, der auch wieder total aus Game of Thrones geschaut ist, von vorne bis hinten. Und das ist einfach...
Der verschlagene Prinz.
Der super verschlagen, der guckt auch immer so ein bisschen diabolisch und verschwitzt und sowas. Mhm. Und das ist aber so diese diametral gegenübergestellten Geschichten und ihre Charaktere. Das hat auch nichts damit zu tun, glaube ich, dass es ist bei mir einfach eine Geschmacksfrage. Ich mag ja auch Geschichten, ich mag ja auch Shakespeare-Geschichten zum Beispiel, wenn die verfilmt werden. Da geht es um genau das Gleiche. Aber ich habe halt einfach überhaupt keinen Zugang zu Action. Ich muss dabei keine Schwerter ich muss dabei nicht ständig zugucken, wie jemand geköpft wird. Und ich musste mich auch lange reinarbeiten in Game of Thrones. Ich habe wirklich 2 Staffeln gebraucht, bis ich gemerkt habe, was das für ein Kosmos über die Action hinaus entfaltet. Und das fehlt dir halt. Hier ist die Action, weil die Action Action sein soll. Und man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass die irgendwelche Referenzgrößen irgendwo sucht, außer in historischen Vorbildern aus cineastischer Sicht. Aber das ist auch, ich mache damit auch nicht die Leute, die es mögen, madig, weil es ist einfach kurzweiliges Entertainment. Es geht total leicht rein und es ist immer, was ich schon meinte, es ist immer was los und das mögen die Leute.
Also ich glaube, dass 2 Aspekte ganz entscheidend dafür sind, dass das Ding bei den Leuten ankommt. Einmal, glaube ich, gibt es so eine Sehnsucht nach Sandalenfilmen. Mhm. Also sonst würde wahrscheinlich der alte Ridley Scott, der ja auch seine eigenen Marken, also siehe Alien und Blade Runner und eben auch Gladiator immer weiter ausschlachtet. Ich glaube, der ist ja auch über 80 mittlerweile. Weiß nicht, warum er es immer weitermacht, aber da kommt halt jetzt im November der 2. Gladiator-Film und der Trailer, den ich mir angeguckt habe, der war so ähnlich wie Those About to Die, nur ein bisschen hochwertiger in den Bildern. Also ich hatte mir nicht besonders viel Lust auf den Film gemacht. Aber ich glaube, diese Welt, dieses alte Rom, da haben die Leute irgendwie Bock drauf. Ist auch so ein bisschen wenig bespielt worden in den letzten 2 Jahrzehnten. Und dann ist natürlich auch noch dieser Bezug zu den heutigen Dystopien. Dystopien sind ja aufgrund unserer Weltlage nicht erst seit gestern irgendwie so Stoffe, mit denen sich nicht nur junge Leute mittlerweile gern beschäftigen. Also da gibt es ja auch so ganz klare Bezüge zu sowas wie Hunger Games, also was ja bei den Jugendlichen sehr beliebt war und ne, wir haben diese verschiedenen Farben und wir haben dieses dreckige Rom und es immer um alles geht irgendwie. Ich denke mal, das ist auch so ein Topos, wo die Leute einfach gerne eintauchen. Ich finde es halt leider in der Umsetzung nicht gut gemacht. Ja. Also du sagst, da sind die Elemente drin. Ja, natürlich sehe ich die Elemente, Wagenrennen und so weiter. Aber bis auf Evan Rion, hier den Ramsay Bolton, der ja wirklich, kann man sagen, die Hauptfigur hier ist. Mhm. Das ist einfach ein super Typ, super Schauspieler. Dem guckt man gerne zu. Das ist eine interessante Figur. Aber darüber hinaus habe ich wenig Figuren in diesem Ensemble entdeckt, wo man irgendwie sich für interessiert, wie es weitergeht.
Nö, aber sie erschaffen ja diese Leading Characters, die da so durchführen. Also eben mit diesen beiden, mit dieser kleinen Sklavenfamilie, mit den beiden Thronfolgern und so weiter, die gibt es. Und sie werden ja auch gepflegt. Ich finde nicht, dass man denen jetzt, das sind jetzt keine Psychogramme, mit die da
du hast mehr werden. Gesehen. Vielleicht vertieft man die Beziehung zu den Charakteren noch
im Kann Laufe man schon, der muss, Serie. Muss man, aber eben, das ist, glaube ich, das, was Roland Emmerich auch kann. Er bietet dir beide Möglichkeiten. Er lässt dich rein an die Personen, dass du denen folgen kannst. Er lässt dich aber auch einfach raus aus der Situation und du kannst dich einfach ergötzen, sagt man dazu, glaube ich, früher, an dem, was da halt auch irgendwie an Menschenmaterial vernichtet wird und geschlachtet wird und was diese Wagenrennen sind, episch. Ich finde sie sturzlangweilig auf Dauer, aber trotzdem glaube ich einfach, ich meine, es gibt auch Leute, die gucken sich die Formel 1 an, da fahren die Leute 70 Runden, machen die dasselbe, rum, immer dieselbe Schleife und das gucken sich Leute an, ist mir völlig schleierhaft, aber irgendwas muss da ja dran sein, was nicht mit mir zu tun hat, sondern mit der Sache und das billige ich dem Ding zu und deswegen wer so auf Historytainment mit viel Blut, Schweiß und Tränen steht, schaue ich das an. Alle Leute, die das drauf nicht stehen, die kotzen eh nach 5 Minuten.
Ja, ich glaube, bei der Kritik ist es insgesamt ziemlich durchgefallen, das Stück. Ich habe nicht ganz so viel gelesen, aber...
Ja, aber das ist gut für die, ja, also wenn es bei der Kritik durchfällt.
Das ist auch völlig irrelevant heutzutage, ja, völlig was irrelevant. Die Kritik sagt. Aber ich habe eine schöne Schlagzeile, eine schöne Überschrift gefunden, die lautete, es war irgendeine deutsche Webseite, nichts besonders Bekanntes, da stand als Überschrift zur Serie Graubrot und Spiele. Fand ich irgendwie gut.
Okay.
Also nicht, weil Graubrot deutsch ist, sondern weil Graubrot halt Graubrot ist.
Ja.
Wollen wir es dabei belassen?
Unbedingt.
Unser Blick auf die Serie, für die ich 2 Anläufe brauchte, um mich jeweils durch eine knappe 60-Minuten-Folge durchzuarbeiten, weil ich es wirklich richtig schlecht finde.
Ja, aber ich finde auch wichtig, dass wir den Leuten hier jetzt nicht sagen, guckt es nicht, weil dann können wir es auch lassen. So.
Nein, ich glaube, wenn man da reinschaut und da weiß man nach 10 oder spätestens 15 Minuten, ob es was für einen ist.
Genau.
Und ja.
Weiß man bei Time Bandits nicht zum Beispiel. Das ist ein bisschen verstiegener, also wo du jetzt drüber erzählst.
Time Bandits. Ich habe dir ja vorher noch die Frage gestellt, lieber Jan, per Mail gestern. Ich habe den Originalfilm von Terry Gilliam, obwohl ich ein großer, großer Fan eines anderen Terry Gilliam-Films bin, über den wir dann später vielleicht noch reden können.
Ach, was?
Ich habe Time Bandits nie gesehen. Ich dachte, wenn wir jetzt über diese Serie sprechen und keiner von uns hat den, obwohl wir alt genug dafür sind, den alten Film gesehen aus 82, glaube ich. Ne?
81.
Dann ist das irgendwie doof. Dann hätte ich da gestern nochmal reingeguckt. Aber du hast gesagt, ich habe den Film gesehen, sogar mehrfach.
Ja, klar.
Also, was ist Time Bandits, die Serie? Worum geht's und wie viel hat das mit dem Film zu tun? Ne? Das ist erstmal die Frage. Ich glaube, die Handlung ist ungefähr die gleiche geblieben wie im Film. Es geht um den 11-jährigen Nerd Kevin, gespielt jetzt in der Serie von Kyle Tuck. Der hat keine Freunde, ist der klassische bebrillte Nerd und der wird selbst von seinen Eltern und der kleinen Schwester nur mit Augenrollen ertragen, weil der sich ausschließlich für Geschichte interessiert. Sein ganzes Zimmer ist voll mit Exponaten, mit Geschichte, mit Büchern und seine etwas stumpf dargestellten Erzeuger, die sagen, er soll doch endlich mal ein bisschen mehr am Handy rumhängen, aber nein, das verhallt ungehört in Kevins Kinderzimmer, wo sich viele Fantasy-Figuren tummeln. Als er eines Nachts im Bett liegt und da rumpelt es im Kleiderschrank, steht plötzlich ein altnorwegisch sprechender Ritter vor ihm und der Schrank, ja das ganze Kinderzimmer entpuppt sich schließlich als Zeitportal, durch das bald auch so eine Diebesbande um Anführerin Penelope eintritt, wird gespielt von France-Star Lisa Kudrow und ja, die ist also Chefin von dieser Bande, den Time Bandits, die eben aus verschiedenen Zeiten Dinge klauen wollen und die nehmen Kevin mit in diese verschiedenen Welten. Gleich in Folge 1 geht ins trojanische Pferd und danach sind sie noch bei den Maya im Mittelalter, im Zeitalter der Prohibition und sogar einmal in der Eiszeit. 7 von 10 Folgen sind bis jetzt angelaufen. Das ganze Ding oder sie oder acht. Das ganze Ding läuft nämlich in Doppelfolgen schon eine ganze Weile und am 21. August, also sehr, sehr bald nach Aufnahme dieses Podcasts nächste Woche, ist die Serie dann komplett, ob ihr so lange, wenn ihr so lange darauf warten wollt. Habe ich das jetzt, diese eigentlich recht einfache Handlung, einigermaßen verständlich dargestellt?
Unbedingt. Also es ist, du hast sie schon richtig zusammengefasst. Es ist aber gerade auch so im Kontrast zu dem, was Terry Gilliam 1981 gemacht hat. Das ist ganz, ganz interessant. Und es ist ganz interessant noch zu wissen, wer es gemacht hat. Du hast ja vorhin schon Taika Waititi angedeutet als einer der beiden Showrunner. Der bekannt ist für Reservoir Dogs, aber auch so für sowas
Reservation
wie
Dogs.
Reservation Dogs, aber auch für Jojo Rabbit.
Also ja, das ist oder halt für diese Thor-Filme, für diese Marvel. Taika Waititi macht den kommenden Star Wars Kinofilm, der sich extrem zieht, weil man weiß, er ist dran und der wird kommen. Also ein ganz interessanter Macher, weil er sowohl riesige Blockbuster macht, das ist ein Neuseeländer mit Maori Stammbaum, der macht aber auch ganz kleine, kunstvolle, verstiegene Sachen und die haben immer mit seltsamem Humor zu tun.
Genau, und das für diesen seltsamen Humor sorgt der zweite Co-Showrunner, das ist Jermaine Clement. Oder Clement, ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht, der ist einer dieser beiden Knalltüten von Flight of the Conchords, ein australisches Comedy-Duo, die wahnsinnig abgedrehtes Zeug machen und dadurch halt beide für etwas stehen, was über diesen weirden Humor von Terry Gilliam von 1981 sogar noch ein bisschen hinausgeht, weil damals war es nämlich so, dass diese Serie so welthistorische Schlüsselmomente mit dieser großen Gruppe von kleinwüchsigen Dieben, so einer Diebesbande.
Die Time Bandits waren damals Zwerge, jetzt ja. Ist es einfach so eine diverse Gruppe von Leuten.
Genau, divers im Wortsinne, sind extrem unterschiedlich aufgestellt. Also es gibt alle verschiedene Typen von Diskriminierungsanschlüssen sozusagen, die alle erleiden könnten. Und es ist aber natürlich noch lange nichts gegen diese Kleinwüchsigkeit dieser Divis-Bande da vor 34, 33 Jahren.
Aber weißt du, dass ich, das habe ich gehört in irgendeinem oder gelesen in irgendeinem Artikel, es haben sich kleinwüchsige Schauspieler beschwert darüber, dass jetzt in der Serie das nicht mit Kleinwüchsigen gemacht wurde, weil man sozusagen, das wäre doch Teil des Stoffes und man hätte sozusagen den kleinwüchsigen Darstellern die Arbeit weggenommen.
Das schlucke ich jetzt mal so weg.
Ja, und also es war eine Stimme. Ich erwähne es.
Das klingt ein bisschen lächerlich, der Einwand, dass man einen Diskriminierungsfaktor hier nicht mehr ausstellt, weil das war schon ganz schön heikel, finde ich, wie das damals dargestellt wurde. Die wurden auch schon der Lächerlichkeit preisgegeben von Terry Gilliam. Ganz unabhängig davon ist es so, dass diese Serie weit über das hinausgeht, was damals gemacht wurde. Das war einfach so teilweise auch stargespickt, da haben so Leute wie Sean Connery mitgespielt und die sind halt durch Schlüsselereignisse der Welthistorie gereist und haben da verrückte Sachen gemacht und haben den damaligen Stand der Video und der Tricktechnik sozusagen ausgereizt, alles was möglich war. Und das war ein reines Fantasy-Stück. Das heißt, es gab da keine großartige Metaebene, hatte ich das Gefühl. Es gab keine Erzählebenen über dieses krasse Setting, halt mit so einer komischen Space-Karte durch die Gegend fahren zu können und in der Geschichte herumzureisen. Das existierte nicht. Und Waititi Clement erweitern dieses Thema von damals auf eine so funkensprühend unterhaltsame und gleichzeitig aber auch tiefgründige Art und Weise, weil sie halt heutige gesellschaftliche Aspekte, wie wir halt miteinander umgehen, wie wir kommunizieren und so weiter, die werden von diesen fünf Knalltüten, die jetzt halt durch die Gegend reisen, die alle irgendwie einen leichten Hau haben, werden auf eine ganz, ganz witzige Art kommentiert und dadurch dockt das einerseits in unserer Zeit an und ist gleichzeitig aber brüllen komisch, ohne jemanden bloßzustellen. Die stellen, wenn überhaupt, stellen die sich selbst bloß. Aber es werden keine Klischees ausgewalzt, sondern es wird eher einfach so, es clasht unsere Sicht auf die Dinge, auf Geschichte clasht mit der Art und Weise, wie die sie tatsächlich durch diese Zeitreise erleben. Und Waititi und Clement spielen auch gleichzeitig nur noch so zwei diabolische Gegenspieler. Also ja. Der eine ist ein bisschen Gott, der andere ist ein bisschen Teufel und die clashen miteinander in der Suche nach dieser Karte, mit der die durch die Gegend fahren. Beide wollen sie haben und wollen damit halt irgendwie sowas wie die Weltherrschaft ergreifen. So.
Achso, der Waititi, von dem weiß ich ja, wie der aussieht, der spielt ja gern mal in seinen eigenen Film mit bei Jojo Rabbit,
ja,
dass er ja den Drehbuch-Oscar bekommen hat, ja. Ein ganz wunderbarer Kinder- und Jugendfilm, den habe ich mit meiner Tochter, die damals noch kleiner war, im Kino gesehen, da spielte ja Adolf Hitler in so Fantasy-Einstellungen und hier spielt er das höhere Wesen,
das höhere
also
Wesen.
Gott.
Genau.
Und der andere, der Böse, der Teufel, ist praktisch dieser Clement.
Das ist der Clement,
ah, ja,
genau.
Das wusste ich nicht.
So, und die sind beide total drüber, also beide auf, ja, ihre Art auch extrem weirde Typen.
Also
sie
geben sich wirklich komplett der Lächerlichkeit preis.
Ja.
Und ich finde auch, das ganze Format ist immer haarscharf an der Grenze zu dem, wo es sich selbst der Lächerlichkeit preisgibt.
Ja.
Also es fängt ja schon an, und das haben sie ja von dem alten Terry Gilliam-Film übernommen, dass diese Helden, also diese Time Bandits, totale Knalltüten sind. Also wo noch dieser Elfjährige, das Kind, noch mit der Vernünftigste ist, der am meisten weiß.
Das ist der Ruhepol da drin.
Der Ruhepol,
ja,
des Ganzen, ja, genau. Aber du hast gesagt, ich kenne ja, wie gesagt, den Terry Gilliam-Film nicht, das wäre weniger komplex oder es wäre einfach so ein Ritt durch die Geschichte mit den Stars, aber das ist ja auch ein Kultfilm. Der gilt ja auch als Film, der etwas Außergewöhnliches, etwas Besonderes erschaffen hat damals. Warum ist dann dieser Gillian-Film dann so ein Kultfilm?
Der ist, weil er toll gemacht ist. Also es ist eine tolle Fantasy-Abenteuerreise eines Kindes mit fünf Erwachsenen, die aber seine Körpergröße haben. Das war damals, glaube ich, auch doch eine Metaebene, die sehr interessant und originell bespielt wurde, so, dass die gleich groß sind, aber das Kind ist eigentlich der Erwachsene unter denen und die kriegen halt ständig mit den Unbilden der Weltgeschichte zu tun, werden halt ständig auch nie ernst genommen, werden untergebuttert, aber wurschteln sich trotzdem gleichzeitig so durch, sind aber ja auch, wenn man so will, körperlich beeinträchtigte Figuren, die trotzdem Arschlöcher sein durften. Das waren alle, die waren alle nur gierig und die wollten alle echt nur Kohle machen, wenn sie da durchgereist sind. Und der Junge hat damals immer eher gesagt, so, ey, und boah, hier ist voll Geschichte und auch voll spannend, das hier. Und die wollten aber immer nur klauen. Das war dann doch halt irgendwie so eine Ebene, die so ein bisschen über den reinen Schauwert hinausging. Aber es war einfach toll gemacht und es war edgy, was die damaligen Möglichkeiten der Fantasy-Filmtechnik betraf. So was 1981 waren wir noch komplett in der Kulissenschieberei. Also so Videosequenzen gab es, glaube ich, überhaupt das erste Mal so richtig in den ersten Star Wars Filmen, wo sie damit gearbeitet haben. Bis ansonsten hat man halt alles gebastelt. Und die haben schon so ein bisschen mehr mit Special Effects gearbeitet, als es damals üblich war.
Aber Gilliam hat ja immer toll gebastelt. Ne? Also
immer toll gebastelt.
Der Lieblingsfilm, der in meiner Top 5 ist, All Time, ist von Gilliam, Brazil.
Ja.
Das ist einer der beeindruckendsten Filme, die ich in meiner Jugend gesehen habe. Deswegen war ich allein, glaube ich, 4-mal im Kino, um mir den in irgendwelchen Spätvorstellungen anzugucken. Da wird ja auch eine Welt gebaut, also eine Zukunftswelt, die genauso ikonografisch ist wie vielleicht die von Ridley Scott, den wir ja heute auch schon hatten in Blade Runner oder so, wo du sagst, das sind Welten, das sind Sets, die damals gebaut wurden, die waren so fantasievoll und so gut gemacht, dass man sich diese Filme heute noch sehr, sehr gut angucken kann, ohne dass man denkt, ah, naja, ist nicht so gut gealtert. Sowas fasziniert mich zumindest total, wenn man, ich meine, Kubrick 2001 ist auch so ein Film aus den 60ern, ja, wo du sagst, der altert einfach nicht, obwohl er Science-Fiction ist und also das hat der Gilliam schon toll hingekriegt, der hat tolle Bauten hergestellt.
Eben, aber deswegen bleibt es auch erstmal einfach nur so eine Blaupause, auf der sie so ein bisschen ansetzen, aber es ist kein Remake davon oder sowas, sondern es ist eine eigenständige Reise, die sie machen und in der sie auch einfach viel, viel feingliedigeren Humor ausgearbeitet haben. Es gibt einen Moment zum Beispiel, so, sie stehen vor dem Mauer von Troja, davor steht ein Pferd, dieses Holzpferd, und dann stehen da irgendwie die Leute und sagen so, ey, geil, lass es doch rein, geiles Geschenk. Und dann steht irgendwie auf der anderen Seite der Mauer steht so eine Frau und ruft halt irgendwie runter, sagt, ich weiß nicht, das könnte auch eine Falle sein. Und dann ruft jemand anders hoch, ach komm, entspann dich, Cassandra. Und das ist einfach witzig,
ja,
so,
ja,
für Leute,
ja,
die halt das dieses Cassandra-Ruf-Ding, diesen Mythos der Rufe gegen Leute, gegen die Ignoranz halt kennt. Das ist einfach witzig und diese Serie ist voll von solchen kleinen Ideen.
Es ist aber auch tatsächlich ein sehr spezieller, weil ungemein alberner Humor. Ne? Aber mir hat es auch gefallen, ich habe gestern Abend noch eine Folge gesehen, wo sie bei den Maya sind. Und sie haben ja man kann auch sagen, wirklich jede Folge sind sie in irgendeiner Zeit, also man kann die auch, man sollte sie vielleicht nicht durcheinander gucken, aber man kann sie sehr gut als abgeschlossene Stücke sehen. Und sie haben ja irgendwie so eine Lederkappe oder so, die das bewirkt, also so eine Zauberkappe, dass sie mit allen Leuten ganz normal reden können. Und das Tolle ist ja, sie treten praktisch dieser alten Kultur gegenüber, dem Maya, und die verhalten sich ja so wie Leute von heute. die haben das Wissen ihrer Zeit, aber sie reden so wie Amerikaner oder Briten oder Australier oder Neuseeländer heutzutage reden.
Sind aber die einzigen, das ist ein Gimmick. Also
ach so, das ist nur bei den Maya
anderen,
so?
Genau, die anderen, die anderen reden tatsächlich klassisch
bleiben so. In ihrer Zeit.
Genau, und bei den Maya ist dann auch irgendwie so eine Maya-Frau erzählt halt plötzlich von einer gläsernen Decke, durch die sie durchstoßen müsste, wenn
nee, das Frauen fand halt. Ich einen der besten Gags. Sie unterhält sich mit einer der Time-Bandits und sagt, die sagte, ja, wie werde ich denn zur Regentin? Du bist Regentin und ich will auch als Frau aufsteigen, stoße aber immer gegen die gläserne Decke und da sagt, glaube ich, die Maya-Regentin reagiert mit Unverständnis, weil Glas halt noch nicht erfunden wurde.
Ach so, okay, sowas.
Aber das sind natürlich so, also auf diese Humorschiene geht das Ganze und das kann man halt wirklich total toll finden oder halt bescheuert.
Ja, ich lasse es nicht zu, dass man es richtig bescheuert findet, ja. Ehrlich gesagt, sowas, weil ich es einfach dafür zu gut geschrieben sehe und weil auch die Figuren einfach mit so einer Liebe charakterisiert werden. Also jede einzelne Figur, insbesondere die Anführerin, du hast ja die Schauspielerin vorhin einmal genannt, ja. Die halt immer so, eigentlich ist es eine Gruppe ohne Hierarchien und sie sagt immer so, ja, wir haben keine Anführerin, aber ich bin es eigentlich und so weiter. Und das ist halt so ein Running Gag.
Dann sagen die anderen, hey, wir haben doch flache Hierarchien,
ja. Und so, ne? Ich finde es wahnsinnig witzig und ich finde die sehr liebenswert gemacht und ich bin aber auch echt ein großer Waititi-Fan.
Ja, ich...
So, also ich bin aber auch Flight of the Conchords-Fan, die ja auch, die machen auch Musik, machen richtig tolle Musik, so. Also ich lasse auf die Serie nichts kommen,
guckt euch die an. Man muss auf eine bestimmte Humorschule und auf so eine Überdrehtheit, auch so ein bisschen auf so ein britische, ja gut, sehr vielleicht ist man ja. Da sogar bei Terry Gilliam und Monty Pythons.
Bisschen.
Terry Gilliam hat, glaube ich, auch so ein bisschen im Hintergrund, hat zumindest sein Okay gegeben, er ist ja mittlerweile 83, habe ich gesehen. Terry Gilliam ist ja auch so ein bisschen so eine tragische Figur, er hat immer weiter groß gedacht und wollte sehr große Projekte machen und ich glaube, die Studios und die Investoren, die bereit waren, ihm Geld zu geben, dieser verrückten Typen, er war ja der Amerikaner, der einzige Amerikaner in der Monty Pythons Gruppe, das wurde immer weniger und ich glaube, Gilliam hat unglaublich viele Projekte in der Schublade, die er nie realisieren konnte, weil sie nicht finanziert
wurden. Ja, jetzt ist er aber auch alt genug, er kann ja, jetzt auch mal, kann auch in Ruhe
gehen. Er blickt darauf zurück, ich glaube, ja. Es gibt ein Spiegel-Interview mit ihm von vor 3 Jahren, da redet er auch über diese Sache ausführlich. Aber klar, man muss so ein bisschen auf diese Sachen stehen und ich glaube, Waititi und Gilliam sind da durchaus teilweise im selben Team. Also ich glaube, auch hier muss man sich einfach mal eine Folge angucken. Mhm. Da merkt man, ist das mein Humor oder ist mir das alles irgendwie zu albern?
Ja, zumal die erste Folge spielt natürlich noch sehr viel in der Jetzt-Welt. Ja. Ne? Also so, da eigentlich muss man die zweite Folge nochmal mitgucken. Aber selbst
das sind die Maya.
Es baut sich auch gut auf. Also ich glaube, es hilft auch, wenn man, also Kiffen hilft da glaube ich auch, wenn man sich das anguckt, weil das ist einfach echt eine Serie, die ist auch zum Giggeln, so wie Monty Python ja auch gerne mal zum Giggeln war. So, also guckt es euch an, wie auch immer.
120 Filmsets in 100 Drehtagen habe ich gelesen. Also es war durchaus auch eine aufwendige Serie. Dafür, dass es so ein kleines, ja fast Sitcom-artige Humor da so drinsteckt mit so Dialogen. Aber trotzdem war es eine Serie, die aufgrund der ganzen Sets, wahrscheinlich ähnlich auch wie der Originalfilm, ganz schön aufwendig war. Aber ich meine, gut, wer soll sowas bezahlen, wenn nicht Apple?
Wenn nicht Apple, ja, genau.
Ja, prima. Dann
sind ja auch wieder
check
bei Apple
das out.
Jetzt, ne?
Und
nee, wir quatschen.
Nee, jetzt sind
Prime.
Wir nochmal bei Amazon. Ich hatte auch gedacht, zweimal Amazon. Aber wir wollen reden über Perfekt verpasst. Dazu passt unheimlich gut, dass ich gestern ein Interview mit Bastian Pastewka hatte, wegen einem ZDF-Film, aber ich habe mir es natürlich nicht nehmen lassen, dass wir auch nochmal ein bisschen über diese Amazon-Serie gesprochen haben im Interview, was wirklich sehr, sehr interessant ist. Bastian Pastewka ist ein unheimlich guter Gesprächspartner.
Ja, witzigerweise hat er, glaube ich, ein Interview in der in der Zeit oder in der Süddeutschen oder sowas, wo eigentlich nur Anke Engelke geredet hat. Das war so ein Doppelinterview.
Ach, so ein Doppelinterview.
Genau, und er hat, glaube ich, sein Redeanteil liegt irgendwie bei 4% oder sowas.
Ja, oder der Interviewer oder die Interviewerin fand Anke Engelke interessanter und hat dann das Interview entsprechend gekürzt oder so.
Wie nicht so schwer, Anke Engelke
ist nicht
interessant
unser,
zu finden.
Ist nicht unser, unser Bier.
Perfekt verpasst. Gestern angelaufen, ich glaube 8x45 Minuten, korrigiere mich, wenn ich da mal wieder daneben
eher
liege.
So 30 bis 35. Bisschen kürzer ist es.
Okay,
ja.
Alles klar.
Aber es ist am 15.08. angelaufen, ist komplett verfügbar bei Amazon.
Ja, und es geht um den frisch geschiedenen Sportartikelverkäufer Ralf und die so ein bisschen impulsgestörte, lebensverkrachte Buchhändlerin Maria, die In der wunderschönen Altstadt von Marburg, du kennst die ja, weil du ja. damals studiert hast, ne?
Ja, also es ist so witzig, weil ich hatte vorher gelesen, worum es in der Serie geht, nämlich um zwei nicht mehr ganz junge Singles, die eigentlich gut zueinander passen könnten, aber sich ständig verpassen. Und ich wusste, dass sie in der Kleinstadt leben sollen, wusste aber mehr nicht. Und dann fange ich an, diese Serie zu gucken und sehe, wow, die spielt in Marburg, der Stadt, wo ich 6 Jahre gelebt habe und studiert habe, auch schon ein bisschen her. Aber ich muss an dieser Stelle meinen alten Freund Andreas grüßen, der mal zu mir gesagt hat, mit dem habe ich damals studiert. Und der hat irgendwann mal gesagt, als wir feststellten, dass wir beide kein Fahrrad mehr haben, als wir noch in Marburg gelebt haben, weil unsere Fahrräder kaputt waren oder wir sie nie geholt haben irgendwie. Da hat Andreas gesagt, das Fahrrad ist ja auch ein zu schnelles Verkehrsmittel für Marburg. Also Marburg ist so klein, dass man noch nicht mal ein Fahrrad braucht.
Ja, man fährt irgendwie mit dem Fahrstuhl zwischen Ober- und Unterstadt.
Und dazu ist die Stadt noch sehr steil. Also diese Altstadt ist an einem sehr steilen Berg gebaut. Es gibt einen Stadtfahrstuhl. Aber ich fand das halt umso geiler, dass man sich da verpasst, weil in dieser Stadt ist es absolut unmöglich, sich zu verpassen.
Genau, aber das ist natürlich auch ein bisschen der Witz daran. Ne? Also die leben quasi Tür an Tür. Er hat ein Sportartikelgeschäft, sie hat eine Buchhandlung. Und sie sind, das empfährt man in so vielen kleinen Sequenzen, in denen man sie begleitet, also die meisten Szenen werden hier unabhängig voneinander gedreht, weil die beiden sich halt nie treffen, aber man merkt irgendwie, dass sie offenbar vieles gemeinsam haben und beide suchen, nachdem er frisch geschieden ist und sie schon lange Single, eigentlich Mr. und Mrs. Perfect, und die würden schon ganz gut passen, aber sie treffen sich halt nie, und das ist eine Idee, die haben sich Anke Engelke und Bastian Pastewka, glaube ich, echt in so einem Thinking Room ausgedacht. Die wurden zusammen gesetzt von Amazon und haben gesagt, jetzt denkt euch mal was aus, weil es halt einfach mit die besten Komödiantinnen sind, die wir haben in Deutschland. Und die haben sich das ausgedacht. Schöne Idee, auf jeden Fall. Und die Bild- und Tonfabrik von Philipp Kessburger, Bohrer und Matthias Murmann macht damit daraus so nach dem Drehbuch von Sebastian Kollei, den viele Leute, glaube ich, aus How to Sell Drugs Online Fast kennen. So eine Coming-of-Age-Story der Generation X im Grunde genommen. Die sind so Ende 40, beide
Anfang. In den 50ern schon, ja.
Ja, also so in der Disposition von Amazon stand Ende 40, Anfang 50.
Okay.
Also ebenso noch keine Boomer oder keine Boomer mehr, sondern Gen X, die so analog sozialisiert sind und dadurch auch digital so ein bisschen überfordert und dadurch auch so ein bisschen so zwischen Träumen und Realität gefangen sind, also zwischen verschiedenen Wirklichkeiten, in denen sie sich noch befinden. Und wir gucken den beiden dabei zu, wie sie permanent aneinander vorbeilaufen, teilweise die gleichen Freundeskreise, die gleichen Mikrokosmen haben, die gleichen Umstände, in denen sie sich befinden, und man sieht sie auch ganz oft, wie sie irgendwie so Rücken an Rücken aneinander vorbeilaufen, oder einer steigt in den Fahrstuhl nach unten, genau. Sie steigt in den Fahrstuhl nach oben oder irgend sowas, ne? Also sie sind wirklich haarscharf aneinander vorbei. Ist natürlich trotzdem Quatsch in so einer kleinen, es ist ja auch die Stadt in der Stadt, ist die Altstadt von Marburg, wo sie miteinander zu tun haben und da auch noch wohnen und so. Also egal, das ist
und sie
nicht
kommunizieren über ein gefährlich geparktes Auto, ne?
Genau. Er parkt sein Auto immer, so typischer Bastian Pastewka und sowas. Und ich greif mal vorweg, die Serie wird hymnisch gefeiert, wirklich.
Ja,
also ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon eine negative Kritik gesehen habe. Ich bin da ein bisschen ambivalenter. Wie fandst du sie denn?
Ich fand sie auch so mittel. Ich weiß gar nicht, ob sie hymnisch gefeiert wird. Also die beiden sind natürlich sehr vertrauenswürdige Figuren, sowohl Engelke als auch Pastewka, was Komödie betrifft. Die haben beide schon sehr, sehr gute Sachen gemacht, haben auch schon beide viele Sachen zusammen gemacht, aber eben noch nie eine Serie. Sagen wir mal so, die Serie hat einen sehr leichten Ton, und ich finde, auch in dieser Serie steckt noch eine etwas größere Tiefe drin. Aber man hat sich dazu entschieden, das Leichte in dieser ja durchaus tragikomischen Situation von zwei nicht mehr ganz jungen Leuten, die alleine sind, die wirklich nicht glücklich sind mit ihrem Leben. Ich hätte der Serie vielleicht fast noch ein bisschen mehr Tragik verschrieben. Was hat dir nicht so gut gefallen oder was hat dir gefallen?
Also mir gefällt es sehr gut, wie diese Serie so die Lebensrealitäten von Menschen in ihrem Umfeld darstellt. Also tatsächlich die Alltagsinszenierung dessen, was die beiden umgibt, ist toll. Dieses leicht melancholisch Abgehängte dieser Generation X, so reinmünden in diese Boomer-Generation, auch wenn man das ist eigentlich Quatsch, immer mit diesen abgeschlossenen Alterskohorten zu arbeiten.
Generationen mal weglassen, es sind ja einfach Menschen mit einer eigenen Geschichte.
Genau, aber sie natürlich mit einem deckungsgleichen historischen Hintergrund, also biografischen Hintergrund. Das heißt, die haben in ihren Jugendzeiten und in ihren Sozialisierungsphasen hatten die ähnliche Erlebnisse, ähnlich prägende Ereignisse und so weiter. Das vereinigt Menschen schon. Und wir lernen sehr, sehr viel darüber, was die Menschen halt in ihren Biografien halt in so einer Kleinstadt ausmacht und wie die miteinander umgehen, wie die kommunizieren. Und das ist teilweise sehr komisch, das ist aber auch oftmals sehr, sehr melancholisch und sehr schön gezeichnet. Ich finde es tatsächlich immer dann nicht besonders überzeugend, wenn es darum geht, dass die sich perfekt verpassen. Das sind so die Momente, wo man merkt, dass es ein Ziel verfolgen will und dass es auch ein bisschen krampfig wird. Da muss es immer witzig sein und sowas. Und ich finde es aber viel lustiger oder viel, viel eindringlicher, wie zum Beispiel die Maria mit ihrem Vater diskutiert, der gerade sein Coming Out hatte, so, der ein klassischer Boomer ist, sozusagen so. Und wie die beiden miteinander umgehen oder wie der Ralf mit seiner Band interagiert. Der spielt in so einer komischen Band, die alle...
In so einer Coverband, die so 80er Jahre oder 70er
genau,
Jahre
so, Rock. Genau, so schlimmer Schweinerock. Ja. Also es ist wirklich...
Die dann auch bei so einem Stadtfest auftreten am Ende.
Sowas. So, ich hab's nicht komplett gesehen. Ich habe einiges gesehen,
aber ich hab's nicht komplett gesehen.
Okay. Und es ist einfach so, immer dann, wenn diese Situationen herrschen, in denen die beiden halt irgendwie, obwohl sie ja nicht zusammen spielen, Interaktion simulieren sollen, da gefällt mir vor allem Bastian Pastewka nicht besonders gut, weil er einfach echt den Pastewka die ganze Zeit spielt.
Ja, Pastewka ist ja kein besonders guter Schauspieler. Also Pastewka ist halt eine sehr interessante Figur.
Ja.
Und er spielt sich ja oft, man sagt jetzt, er spielt seine Künstlerpersönlichkeit und das macht er einzigartig, aber ich finde nicht, dass er ein Schauspieler ist, der jetzt über so eine ganz große Bandbreite verfügt.
Nö, umso interessanter finde ich es, wie gut er wird, wenn er tatsächlich ohne Humorebene spielt. Das macht er öfter
das
mal.
Das kann
sowas.
Er schon. Ja.
Das kann er gut. Es ist einfach, Anke Engelke ist wirklich, ist eine Sensation. Also sie ist in allem, was sie macht, finde ich. Also es ist egal, ob du irgendwie so alte so Sketch-Comedy von ihr guckst, so Ladykracher oder sowas, oder ob du sie in Dramen siehst.
Ja, sie ist halt eine richtige Schauspielerin.
Sie ist eine richtige Schauspielerin, sie ist extrem wandelbar und sie ist in dem, was sie macht, sehr, sehr authentisch. Und ich kaufe ihr diese Frau, die sie hat, die halt irgendwie seit vielen Jahren an derselben Affäre klebt und nicht von ihr loskommt und die halt irgendwie extrem desperat ist, weil sie eigentlich zu höherem Berufen ist, eigentlich will sie Schriftstellerin werden, aber sie hat es nur bis zum eigenen Buchladen geschafft und so weiter. Und diese Abgründe im Kleinen, also so diese kleinen persönlichen Fallen, in die sie ständig tappt, das spielt sie ganz toll und das ist auf so eine unaufgeregte Art komisch auch ganz oft.
Und das meinte ich mit, da steckt noch ein größeres Drama drin, weil wir haben hier zwei ganz melancholische Themen im Prinzip drin in dieser Serie. Einmal das Älterwerden und dann noch das Älterwerden in einer Kleinstadt. Mhm. Also sprich, die ganzen verpassten Lebensträume. Ne? Die Frau, die Maria-Figur, wollte eigentlich mal Schriftstellerin werden, hat vielleicht auch das Talent dazu. Da gibt es so eine andere Figur in der Serie, so eine alte Freundin von ihr, die hat es halt geschafft. Da wird dann immer so gespielt damit, ne? Mit der Feindschaft zu ihr. Und dann haben wir, klar, auch sie ist kinderlos geblieben, auch wenn das jetzt nicht überthematisiert wird, aber dann gibt es diese Figur von dem Pastewka, der hat halt so zwei fast erwachsene Töchter, aber die Frau hat sich halt von ihm getrennt. Also es geht sehr viel um geplatzte Träume und um Träume, die man nicht erreicht hat. Und da finde ich diese Serie mit am besten. Und darüber hat man praktisch, haben diese Autoren, das sind ja auch so Comedy-Urgesteine. Also du hast Sebastian Kollay
erwähnt,
aber da ist ja noch Claudius Pläging drin, der jetzt zuletzt zum Beispiel diesen nicht besonders guten Spieleabend bei Netflix geschrieben hat. Ist auch so ein Typ, der deutsche Comedy rauf und runter gespielt hat. Und manchmal ist mir das fast ein bisschen, also immer wenn dieses Komödienschema dann in die Serie reinkommt, ist mir es fast auch ein bisschen zu schwach. Also ich hätte mir ein bisschen mehr Edginess aufgrund des Dramas gewöhnt. Aber das ist wahrscheinlich genau, das Format ist so geworden, wie Amazon es gerne haben wollte, ne? Weil die machen ja jetzt viel so leichte deutsche Comedy mit bekannten Namen.
Ja, schon, es ist auch leicht, aber ich finde auch, dass die viele der Charaktere, die differenzieren sich stark aus zum Ende.
Durchaus,
hin. Also
ja.
ich finde einfach nicht, dass es als Comedy so wahnsinnig gelungen ist. Ich finde aber, dass es als Milieustudie und als Soziogramm einer deutschen Kleinstadt in unserer Zeit, finde ich das, ohne dass die, also der Politik spielt da keine Rolle, zum Beispiel. Zumindest nichts, was ich jetzt irgendwie so unterschwellig nicht, bekommen hätte. So, das heißt, es hält sich wirklich so rein im kleingesellschaftlichen Teil auf. Und das machen die schon sehr, sehr gut. Ich will das will die auch nicht schlecht machen. Ich finde sie bloß einfach nicht so wie die gehypt wurde und wie sie vorher angekündigt wurde. Und das ist dieses perfekte Verpassen, der große Gadget, der große Gimmick der Comedy-Landschaft ist und sowas. Das würde ich gar nicht überbetonen. Ich finde, das ist eine Serie, die ist ein bisschen zu lang geraten dadurch. Also die hätte auch
6x45 wäre da vielleicht sogar die bessere Variante gewesen,
so.
Ja.
Aber so auch die Regisseure Sabine Boss und Nicolas Bersgil, ich weiß nicht, ob man den Französisch ausspricht, die haben auch alle schon, die haben ja alle Erfahrung miteinander. Die haben auch über die Bild- und Tonfabrik haben die schon 10 Projekte miteinander gemacht. Die meisten von denen haben irgendwie bei How to Sell Drugs Online Fast oder sowas mitgemacht und haben so Sachen wie Kräumann zusammen inszeniert und sowas. Die kennen sich aus dem FF, die Leute, und das merkt man der Serie an, dass die sehr routiniert das Drehbuch mit der Regie und mit allen anderen Gewerken verschalten. Aber manchmal ist es mir ein bisschen zu, manchmal will es mehr, als es kann. So. Mhm. Das stört mich, aber es schreckt mich nicht ab.
Ich habe vielleicht zum Abschluss, ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, den mir der Pastewka gestern am Telefon so genannt hat, wo er sagt, diesen leichten Ton der Serie, den wollten sie genauso haben, trotz dieser mitschwingenden Thematik eines zu scheitern drohenden Lebens. Er hat nämlich gesagt, das Drama wird nicht durch die Komödie vereitelt, sondern manchmal wird das Drama durch das Drama vereitelt. Ich finde es immer super, wenn die Form eine leichte Komödie darstellt, aber der Kern des Ganzen gratis mitgeliefert und möglicherweise gar nicht sofort vom Publikum als Kern erkannt wird. Wir verstecken den dramatischen Unterbau in einer federleichten Geschichte. Also ich glaube, es ist genauso geworden, wie er
okay.
und die anderen MacherInnen das haben wollten.
Ja.
Und das fanden viele gut. Es gab, Kritik in der FAZ gelesen, die war extrem positiv. Da schreiben sie, ist eine nahezu perfekte Mischung aus romantischer Tragödie und tückenreicher Komödie, die aus Satire, weit erschließender Befindlichkeitsbeobachtung und Meditation über den Sinn des Lebens von Menschen jenseits der 50 schöpft. Wahrscheinlich,
ja.
weil die meisten Autoren auch in diesem Alter sind,
vielleicht.
Können sich mit diesen Lebensumständen der Serie und vielleicht auch mit der federleichten Verpackung des Ganzen eine Menge anfangen.
Und vielleicht sind auch deswegen so diese Furz- und Peniswitze, die da halt manchmal so reinpoppen. Vielleicht ist das dann auch dazu da, dieses Drama so ein bisschen abzupuffern und ab und zu mal einfach die Fallhöhe runterzusetzen oder raufzusetzen, je nach Perspektive sowas. Also vielleicht ist es auch tatsächlich einfach eine runde Sache. Ich finde sie einfach nur nicht so perfekt, wie sie mir angekündigt wurde, sowas. Aber es ist wirklich...
Man sollte sich nie Perfektion ankündigen lassen.
Nee.
Man erlebt sie nicht.
Nee, schaut
ja,
sie an.
Und jetzt kommen wir zu unseren beiden Musik-Doku-Formaten schon wieder, wenn man so will, wobei die Musik hier vielleicht sogar gar nicht so der Hauptgegenstand ist. Das war mir gar nicht so klar. Ich habe zu dir gesagt, ich würde gerne über diesen Dokumentarfilm in der ARD-Mediathek reden, Fuck 2020, also diesen Scooter-Dokumentarfilm, und dann haben wir noch ein fünftes Thema gesucht und dann warst du bei der Partyschlager-Doku in der ZDF-Mediathek und mir war gar nicht im ersten Moment bewusst, wie eng die eigentlich beieinander liegen, weil es beide Male um Musik geht, die von vielen verachtet wird.
Ja, da würde aber jetzt, glaube ich, H.P. Baxter würde dir jetzt sofort einen langen, glaube ich, mit seinen, wenn er nicht rankommen würde, und also das, was er macht mit Partyschlager
aber Unterhaltungsmusik, die verachtet wird von Teilen der Menschen, das kann man schon bei Scooter schon auch sagen.
Okay, ne? Bin ich gespannt, ob wir da Bezugspunkte finden. Erzähl mal, was in Fakt 2020 vorkommt.
Ja, also das ist ein Dokumentarfilm, es ist keine Serie, den könnt ihr in der ARD-Mediathek sehen, der lief auch mal im Linear, im NDR, ist aber schon vorbei. Der ist auch nur, ihr müsst euch da fast ein bisschen beeilen, also wenn wir bei 3-4 Wochen ansiedeln, der ist nämlich nur noch bis zum 20.09. in der ARD-Mediathek. Ja, es geht um das Party-Techno-Phänomen Scooter, eine Band, die es seit 30 Jahren in wechselnder Besetzung gibt. Fixpunkt ist eigentlich immer Sänger H.P. Baxter, der hat in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag gefeiert, war auch der Grund, warum man viel über ihn geschrieben hat. Und die Dokumentarfilmerin Cordula Kaplitz-Post, die hat mal einen Grimme-Preis gewonnen 2006, schon ein bisschen her, für diese Reihe Durch die Nacht mit. Kennen wir alle oder kennen viele, die schon ein bisschen älter sind. Eine sehr besondere Reihe. Hat auch noch natürlich andere Sachen gemacht. Die hatte vor Scooter, oder sie hat Scooter, die Band, und H.P. Baxter 2,5 Jahre, wie es der Filmtitel schon andeutet, beobachtet. Was sie allerdings nicht wussten, als sie angefangen haben zu drehen, ist, dass demnächst Corona ausbricht. Deswegen der Name FUCK, also geschrieben FCK, dieses verklausulierte FUCK 2020, 2,5 Jahre mit Scooter, sollte eigentlich wahrscheinlich die Band im normalen Leben begleiten. Es war dann aber kein normales Leben, weil sozusagen die Pandemie ja dafür sorgte, dass man gar nicht auftreten konnte, dass man ja viel im Privaten sich aufhält, was natürlich für ein Partyphänomen wie Scooter eigentlich der Todesstoß ist. Und trotzdem hat sie diesen Film gemacht. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist es dadurch ein anderer Film geworden? Hat sie was anderes in den Mittelpunkt gestellt? Oder genau. Ich sage mal, dieser 111 Minuten lange Film macht aus dieser Not der Pandemie eine Tugend, indem sie halt das einen sehr besonderen Lebensabschnitt des Ganzen erzählt. Ich habe lange geredet, Jan. Wie fandst du den Film? Oder was fällt dir dazu ein?
Also es ist ja alles weird an diesem Film. So, Scooter ist eine weirde Persönlichkeit, ja. Seine Musik ist weird. Und es wird noch viel weirder, wenn man gleich am Anfang, in der Anfangssequenz sieht, wie er ein Remote-Konzert gibt, wie er also im Studio sitzt, seine Musik halt, seine Hyper-Hyper-Songs shoutet und das Ganze halt live ins Netz gestreamt wird.
Ja.
So, ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn er seine Lieder aufnimmt, dass er dann dieselbe Action, er ist ein sehr actionreicher Typ, also ein sehr körperlicher Typ, auch mit 60 noch sehr, sehr agil und fit, dass er solche Situationen kannte halt vorher, in einem Studio zu stehen und alles zu geben. Und das ist wirklich schon richtig bizarr, sich das mit anzugucken.
Das ist, glaube ich, die erste Szene des Films, ne?
Das ist die erste Szene des Films.
Streaming-Konzert.
Ja. Und es wird nicht ein bisschen weniger weird, wenn man dann später sieht, wo das gezeigt wird, nämlich in einem Autokino, wo die Leute oder ein Teil eines dieser Remote-Konzerte gezeigt wird. Und davor ist eine riesen Freifläche.
Moment, das Autokino-Konzert war doch ein reales Konzert.
Ja, das war ein reales Konzert, aber die mussten halt remote sein.
Genau, ne? Ja, ich weiß. Also ich finde auch diese Szene im Autokino, es gab ja mal so ein ganz kurzes Comeback der Autokinos in der Pandemie, wo man Konzerte in Autokinos, es gab ja die Kontaktbeschränkungen, man durfte sich nicht nahe kommen, die Leute sitzen in ihren Autos, kriegen Boxen rein und vorne spielt eine Band ganz normal auf der Bühne. Und das war bei Scooter auch der Fall. Die haben auch das ein oder andere Autokino-Konzert gegeben. Und ich finde auch, das ist wie flippt man aus in einem Auto zu Scooter-Musik?
Bei 180 BPM.
Wo es um Ausflippen geht.
Ja.
Und es ist wirklich eine der interessantesten, skurrilsten Dokumentarszenen, die ich seit langer Zeit gesehen habe.
Weil die wirklich ausflippen, die Leute. Also die sitzen in ihren oftmals wirklich sehr aufgeblasenen Autos mit sehr großen Ofenrohren hinten und rasten aus. Und das ist wirklich, diese ganze Doku ist voll von solchen Momenten. Immer dann, wenn es um diese Pandemie-Konstellation geht. Ansonsten finde ich, das ist ein grundsolides Filmporträt, das nicht ganz so grundsoliden, aber trotzdem ja in seinem Arbeitsethos sehr bürgerlichen Menschen, einer sehr abgedrehten Popkultur, dabei zeigt, wie er seine Arbeit macht und wie er diese Arbeit einerseits mit einem großen Gespür für Rentabilität und Ertrags vollführt, andererseits aber auch mit kompletter Überzeugung. Das, was Scooter oder H.P. Baxter macht, das macht er wirklich aus der Tiefe seines Herzens. Und wir erleben ihn dabei ja, wo das herkommt. Also es ist natürlich auch viel Found Footage dabei. Man guckt ein bisschen in seine Biografie rein. Es gibt ein paar Home Stories bei seiner Mutter zu Hause, so die er immer noch hat, dankenswerterweise mit 60, ist ja auch toll. Und es ist ein klassischer Aufbau. So, wir wühlen uns aus der Gegenwart in die Vergangenheit Richtung Zukunft.
Ich finde gar nicht, dass der Dokumentarfilm so einen ganz klassischen Aufbau hat, aus zwei Gründen. Einmal, es gibt diesen Rückblick auf, was ist eigentlich Scooter, wie haben die angefangen, man sieht ihn als jungen Mann und so, wie er versucht hat, seinen Weg zu finden.
Das macht doch jede Doku
mit, über einen genau, nee, Star. Das finde ich, das ist da drin,
ja.
Aber es ist relativ kurz. Es ist, macht innerhalb dieser knapp zwei Stunden, glaube ich, nur so 20 Minuten aus, dieser historische Rückblick, und ansonsten bleibt es relativ stringent in der Gegenwart. Und was noch anders ist zum klassischen Dokumentarfilm, ist, dass du ja im klassischen Dokumentarfilm immer noch diese Draufsicht hast. Also es gibt diese Talking Heads, die Musikkritiker, die Kulturanthropologen, die dann vor der Wand sitzen und versuchen, dieses Phänomen Scooter einzuordnen. Hier sieht man eigentlich nur Leute, die entweder aus dem engeren oder dem weiteren Kreis von Scooter selbst kommen. Also diverse Ex-Musiker, die mal wichtig waren, weil der H.B. Baxter hat ja die Leute immer wieder ausgetauscht. Es liegt der Verdacht nahe, dass es ein wenig schwierig ist, mit ihm zu arbeiten, weil diese Doku, kleiner Spoiler, endet ja auch so, dass seine beiden Mitmusiker, die vorher lang und breit gezeigt werden, die Band verlassen, und man sieht auch da schon vorher Spannungen. Das ist auch so eine Story, die der Film erzählt.
Ja, also ich will damit auch nicht sagen, dass sie jetzt irgendwie durchweg konventionell ist im Sinne von habe ich alles schon tausendmal gesehen. Das ist die erste Doku, die ich über Scooter gesehen habe, und die ist hochinteressant. Also auch gerade, wenn man sich anguckt, wie er irgendwie in den 70er, 80er Jahren, also vor allem in den 80er Jahren in Ostfriesland rumgelaufen ist. So, wir waren total flamboyanter, genderfluider Wave-Künstler, so mit lackierten Fingernägeln und so einer toupierten Frisur.
Der ist
und
ja
so.
Eigentlich extrem heterosexuell.
Der ist sehr, sehr heterosexuell, aber der hat damals halt, hat er andere, zumindest andere Styles ausprobiert, ja, ja. Und sowas. Und das erwartet man ja nicht automatisch, wenn man dieses Bühnenmonster von heute sieht, halt, dass ein sehr, ich glaube, ein sehr binäres Publikum bedient, klassischerweise. Deswegen wollte ich gar nicht sagen, das ist keine doofe Doku oder sowas, die kennzeichnet ihn schon so, wie er ist. Aber trotz allem ist der Aufbau konventionell, also alles in allem. Es kommen halt Talking Heads, es sind Blicke in seine Vergangenheit. Es macht das Ganze aus dem Jetzt-Zustand heraus und profitiert stark davon, dass es halt diesen Ausnahmezustand gab und sowas. Und dadurch finde ich diese Doku total sehenswert. Ich wollte die damit nicht schlecht machen, sondern ich wollte nur sagen, das ist jetzt kein Experimentalfilm oder sowas.
Nee, ich finde auch neben diesen super skurrilen Momenten, über die wir gerade schon gesprochen haben, nach dem Motto, wie macht man eigentlich eine Partyband in der Zeit, wo es keine Party gibt, finde ich die Doku vor allem deswegen interessant, weil sie halt sehr, sehr nah an dieser Figur H.P. Baxter dran ist, und ich habe mich zum ersten Mal mit diesen Menschen so ein bisschen näher beschäftigt. Und wie findest du den Typen denn? Weil das ist ja schon auch ein Typ, den man nicht unbedingt sympathisch finden muss in seiner Lebensführung.
Das habe ich glaube ich sogar schon hier erwähnt. Ich hatte vor ungefähr so 12, 13, 14 Jahren hatte ich eines meiner besten Interviews mit dem. Da habe ich ihn in seinem Studio in Jenfeld, war das glaube ich, oder im Osten von Hamburg getroffen. Und also hat mich auch da reingelassen, wo jetzt auch viel gefilmt wird. Und das war ein ganz reflektierter, so lebenskluger, selbstironischer Mensch, der sich sehr bewusst war über das, was er da macht, dass er halt Kirmes-Techno macht. Ich habe ihn gefragt, wie kommt er denn mit dem Begriff Kirmes-Techno zurecht? Und meinte so, ich weiß nicht, wenn auf einer Kirmes gute Stimmung ist und die Leute fühlen sich wohl, spiele ich auch auf einer Kirmes, warum nicht? Also der begreift schon sehr, was er macht. Und das, was er macht, ist, weil wir ja gleich auch von Partyschlagern reden, wo du halt 20 Stück in 5 Minuten machen kannst, das ist schon ein ausgefeilter Techno, den er da macht, wo die Leute, mit denen er zusammengearbeitet hat, also sein Freund Rick, mit denen er die ersten 15, 20 Jahre, glaube ich, gearbeitet hat, das ist nichts, was du so auf einer Backe abproduzierst, sondern da musst du schon richtig ins Detail gehen. Und das, auch wenn das, was er schautet, am Ende nachher irgendwie totaler Mumpitz sein wird mit How Much Is The Fish und so weiter, steckt da trotzdem sehr viel musikalisches Gespür und sehr viel Production Value drin. Sowas. Und das spürt man auch in dieser Doku, und das spürt man auch, wenn man mit ihm redet, dass das nichts ist, was er halt so nebenbei mal macht. Aber er ist trotzdem ein komischer Typ. Also er ist extrem geliftet. Er ist, er hat diese Angewohnheit, ständig halb so alte Frauen zu haben und sowas.
Ja, er hat jetzt, glaube ich, geheiratet. Eine Frau, die
35 Jahre jünger ist als er.
Ja, so also auf jeden Fall Anfang oder Mitte 20 maximal ist. Und was ich halt, das ist ja einerseits das Provokante und Faszinierende an dem Typen. Er ist so jemand wie eigentlich, den man eigentlich auch als tragische Figur bezeichnen könnte, weil er sozusagen nicht älter werden will.
Ja.
Also auch in seiner Lebensführung, nicht nur, man sieht ihn einmal im Fitnessstudio, aber er geht bestimmt öfter als einmal die Woche dahin. Aber auch diese Party, die niemals enden darf, selbst ja. In Zeiten der Pandemie. Ja, tschüss, gute Nacht. Und dann wird hier dann nochmal, die Boxen werden dann nochmal aufgedreht in seinem Trailer. Da wird nochmal so ein Wodka Red Bull nochmal eingeschenkt. Und also du merkst, jemand, normal ist ja eigentlich, wenn man älter wird, wird man ruhiger, man ist, hat weniger das Verlangen auf diesen Exzess, auf diese Party. Und bei ihm ist es so, dass es einfach niemals aufhört. Noch nicht mal, wenn Corona ist.
Ja.
Und das kann man natürlich einerseits als cool bezeichnen, nach dem Motto, das ist hier unser Vorbild, er ist 60 und the party never stops. Oder man kann es als tragisch bezeichnen, weil irgendwo, ich habe auch meinen Text über den Film sehr spekulativ mit der Schlagzeile Die Traurigkeit nach dem Rave überschrieben. Ich glaube immer, dass es in diesen Momenten, wo die Kamera auf ihn hält und er dann halt nochmal die Boxen aufdreht oder sich noch so ein Wodka Red Bull einschenkt, dass da auch irgendwo eine so eine Traurigkeit lauert. Aber das ist meine persönliche Beobachtung. Für mich war das ein großer Gegenstand der Beschäftigung, als ich diesen Film gesehen habe. Ist der Typ wirklich glücklich? Wie sehr braucht er die Party?
Ja, würde ich mal sagen, that's none of our business. Also so, wenn er sich, also ich finde diesen Aspekt, sich eine 35-jährige Freundin zu nehmen.
25 oder 24, 22, keine Ahnung.
Ja, 35 Jahre jünger als
ja,
er.
Ja.
So, ne? Das ist schon Teil einer toxischen Männlichkeit, die ich soziokulturell kritisiere. Aber wie er mit sich selbst, wie er sich selber liftet, wie er sein Partyleben gestaltet, ob er das ernst meint, ob er uns was vormachen will oder sowas, ne? Das geht mich nichts an.
Nee, das geht uns nichts an. Das ist, so, ist nur eine psychologische Fragestellung.
Ja, aber ich finde es auch, ob er, ich kaufe ihm das einfach ab. Ich kaufe ihm seinen Partygestus ab. Ich glaube, der ist das, was er ist. So. Und es steht mir nicht zu, dass irgendwie, ich weiß, das hast du jetzt auch nicht gemacht, aber das ist jetzt, sage ich jetzt für mich, es steht mir nicht zu sein Lifestyle zu kritisieren, solange er nicht andere Leute betrifft. Also solange er nicht anderen Leuten Schaden zufügt, was ich halt in seiner eigenen Paartherapie würde ich ihm das unterstellen. Aber in allem anderen sage ich, der ist so, wie er ist und sein Leben, das er führt, macht ihn, glaube ich, glücklich. Und das, ich finde, das kommt auch zum Tragen in dieser Serie, in diesem Film, dass er ganz schön gemittet ist in dem, was er macht. Also ich glaube, der ruht schon irgendwie in sich.
Ich glaube, der hat den großen Vorteil, dass er als Charakter, dieses Ostfriesische, kommt ja nicht nur seine Mutter, sondern auch seine Schwester irgendwie zu Wort. Ich glaube, das sind sehr, sehr geerdete Leute. Und
vielleicht,
diese
ja.
Obsession für diese Musik, für diese besondere Musik, die er halt seit Jahrzehnten verfolgt und auch die Obsession von der Party, das ist halt der andere Aspekt. Und das, ja, er ist natürlich mega erfolgreich. Erfolg tut immer gut, wenn es darum geht, ob man in seinem eigenen Leben glücklich ist. Das matcht dann irgendwie und letztendlich kommt diese Figur raus, die wir halt als H.B. Baxter jetzt seit Jahrzehnten erleben. Ne? Ich habe halt, wie gesagt, ich fand es interessant zu beobachten, ist da irgendwo eine Traurigkeit oder ein ne? Jeder Mensch hat ja mal schlechte Momente, ist traurig, denkt über sein Leben nach. H.B. Baxter ist sozusagen so ein Beispiel des Menschen, der es nicht tut.
Ja, wir kennen ihn ja nicht privat.
Wir kennen ihn so. Nicht, aber das ist seine Figur.
Ja, das ist seine Figur.
Und der Film geht nicht über die Figur hinaus, aber man glaubt, etwas zu erahnen.
Ah ja, okay, ich habe da nichts geahnt. Also ich weiß, ich maße mir jetzt aus dem, was mir der Film an Informationen zur Verfügung stellt, maße ich mir nicht an Rückschlüsse auf seine Persönlichkeit zu stellen.
Das ist einfach nur eine Interpretation aus dem Augenwinkel von mir.
Ja.
Und das, aber ich glaube, wir kommen da jetzt auch nicht weiter.
Und das ist aber auch ganz interessant, weil das geht wirklich tatsächlich nahtlos über in die nächste Doku, über die wir sprechen, die halt Partyschlager heißt und auch Partyschlager ist. Die läuft, jetzt habe ich mir hier was Falsches aufgeschrieben, die läuft bei ZDF,
Mediathek seit 7.8. ist
genau.
Schon verfügbar.
Ich habe hier so ein komisches Copy-and-Paste-Dilemma. sind drei Teile, 45 Minuten und die beschäftigen sich so mit dieser, wie soll man sagen, dieser lauten, grellen, vulgären, aber ähnlich erfolgreichen Schwester von so Florian Silbereisens Volksschlager-Kosmos. Partyschlager sind wirklich diese Ballermann-Hits wie Layla und sowas, das was halt mittlerweile alle kennen, die tatsächlich vor allem auf Mallorca laufen, also auf Malle laufen, sorry. Und aber auch auf, erfahren wir insgesamt, glaube ich, allein in Deutschland ungefähr 3.500 Partys, die es pro Jahr gibt, in denen dieser Partyschlager zentral musikalisch und atmosphärisch im Mittelpunkt steht. Und wir verfolgen in dieser dreiteiligen Doku von Maria Burgess, so eine Reihe von Stars dieser Szene. Einige davon sind bekannt, andere weniger. Icke Hüftgold und Mickey Krause kennen, glaube ich, die meisten. Isa Glück zum Beispiel kennen dann, glaube ich, schon nur noch so Eingeweihte und erfährt dabei total so überraschend Erwartbares, nämlich dass die einerseits das, was sie machen, in Windeseile erstellen. Das ist eine reine Fabrikproduktion. Man erlebt zum Beispiel, wie sich das Unternehmen von Icke Hüftgold, der auch einen normalen Namen hat, für eine Woche auf so einer Hütte in den Alpen zurückzieht mit 30 Leuten, die hochkonzentriert daran arbeiten, 100 Partyschlager zu produzieren in wenigen Tagen. Und du siehst teilweise wirklich, wie die sich hinsetzen, brainstormen, und 6 Minuten später ist im Grunde genommen das Grundgerüst dieses Songs inklusive Hookline, also inklusive, Refrain zum Shouten dabei.
Genau, Candlelight Döner ist einer der Songs, die sie kreieren. Man ist also beim kreativen Prozess dabei. Das finde ich durchaus außergewöhnlich an dieser Doku, dass man praktisch in das Innerste des kreativen Prozesses beim Entstehen eines Partyschlagers dabei ist. Und da kommen dann so Zeilen raus wie: Ich will's extra scharf mit Soße und Tzatziki aus der Hose. Und da erinnere ich mich wieder an ein Gespräch mit Strunk, was wir ja hatten zu dieser Serie Last Exit Schinkenstraße, wo er meinte so, der hat ja selber diese Dinger nachgebaut, wo er meinte, es muss immer witzig sein, indem irgendwas Grenzüberschreitendes, also was Frivoles in den Texten drin ist.
Ja, und ich meine, bitte, Candlelight-Döner ist sau komisch.
Ja.
So, das ist ein guter Hook, das ist witzig, das muss man sich erstmal einfallen lassen, streift verschiedene Kulturkreise, verschiedene auch bildungsbürgerlich geprägte oder nicht so bildungsbürgerlich geprägte Kreise geht halt, also so ist dadurch auch irgendwie so ein Brückenbauer. Man muss es nicht witzig finden, aber man erkennt gerade in dieser Serie, die halt wirklich sehr, sehr tief eintaucht in die Produktionsmechanismen dieser Songs, dass da einerseits Leute hinterstehen, die genau wissen, dass sie damit Kohle machen und zwar nicht zu knapp und die auch genau wissen, wie sie ihre Leute kriegen. Die machen da jetzt nicht irgendwie Musik, wo sie denken, oh, das ist jetzt aber eine schöne Harmonie, sondern sie gucken sich an, was wollen die Leute von uns hören und liefern eine komplette Dienstleistung, also als Gesamtpaket. Aber gleichzeitig erfährt man von den Leuten, und das finde ich glaubhaft, dass die da alle hinterstehen. Also natürlich nicht alle, es gibt auch Leute, die machen das halt einfach, um jetzt einen schnellen Euro zu verdienen. Aber die Leute, die wir da erleben, den kaufe ich ab, dass die das, was sie da machen, wirklich gut finden und dass sie das geil finden und dass sie diese Party auch mögen.
Ja, das ist ja auch, wir erfahren zum Beispiel in dieser Serie, dass der Oktober der härteste Monat ist für diese Partyschlager-Leute, weil sie dann, gibt es überall, also wenn die Saison auf Malle so langsam zu Ende gegangen ist, dann geht es halt nach Deutschland, wo überall die Oktober oder September, wo überall im September und Oktober die Oktoberfeste stattfinden und wo sie praktisch von einem Bierzelt zum nächsten und oft sind die dann irgendwie auf der Autobahn unterwegs und haben irgendwie 3 oder 4 Auftritte pro Tag. Da sind dann auch nochmal so große Sachen dabei wie Schalke Olé, wo dann sie sich die ganzen Partyschlager-Fans in der Schalke Arena
30.000 Leute.
Oder so. Noch mehr. Mhm. Und das ist schon, also eine sportliche Höchstleistung, weil danach müssen die ja dann auf der Bühne ihre 3, 4 Songs oder wie viel es sind, irgendwie sozusagen hüpfen, performen und dann geht es wieder schnell ins Auto zum nächsten Termin. Da sind wir sozusagen dabei bei der Serie. Und einen anderen Aspekt, den ich ganz interessant fand, war, dass sie praktisch diese Candlelight-Döner, diese ganzen Schlagworte oder dann auch die Songs dazu erschaffen in diesem Camp, in diesem Songwriting- und Produktionscamp. Und das dann an einer Stelle heißt es so, ja, am Ende wissen wir trotzdem nicht, welcher Song zum Hit wird. Es gibt Songs, wo wir dachten, das wird der Hit sein, der es dann nicht wird. Und es gibt andere Songs, wo sie sagten, ist totaler Schrott und das wird dann zum Hit. Und natürlich gibt es aber auch das andere, dass man denkt, es ist ein Hit und es wird zum Hit. Und das finde ich ja so toll, weil das ist ja das, worüber man seit Jahrzehnten, wenn es um Popmusik und Hits geht, nachdenkt. Man kann es nach wie vor nicht planen und nicht berechnen.
Aber trotzdem ähneln sich die wie ein Ei dem anderen.
Genau.
Es gibt halt Unterschiede.
Aber welches dieser Eier dann zum Super-Ei wird?
Das ist total, aber trotzdem, die haben alle 110 BPM, die sind alle komplett am Rechner generiert, die haben alle eine ganz bestimmte Metrik, in der sie aufgebaut werden. Das ist eine reine Mathematik. Und deswegen hält sich diese Doku aber auch nicht die ganze Zeit bei diesem Phänomen auf, sondern forscht natürlich auch in die Gesellschaft hinein, was sind das für Leute, die das hören, die diese komplette Scheißegal-Haltung ja auch gegenüber so Sachen wie Misogynie, Sexismus und diesem übersteigerten Alkoholismus und diesem Scheuklappendenken. Wir machen jetzt hier unsere Party und fliegen dafür 7-mal im Jahr, manchmal nur für eine Nacht nach Malle, versauen unseren CO2-Fußabdruck, nur um hier, also was sind das eigentlich für Menschen, die das machen und die das auch hören?
Aber Moment mal, es sind doch jetzt alle Leute, ich habe die Doku komplett gesehen, sind doch eigentlich mehr oder weniger Macher. Wir sehen doch jetzt keine Fans in
doch,
der Serie.
Doch, klar.
Sind wir Fans?
Ja, wir sind doch ab und zu sind wir doch auf diesen Festivals.
Okay, das sind aber ganz kurze Stimmen, die da eingefallen
sind. Nee, aber diese Atmosphäre. Also
Ich dachte, du redest jetzt über die Talking Heads in der Doku.
Nein, nicht die Talking Heads.
Das sind
Heads,
alles
sondern,
die Macher.
Genau, aber wir erleben halt diese Atmosphäre und auch die Macher äußern sich ja darüber. Und ein Beispiel ist natürlich dieses Layla, dieser Song, der halt...
Layla, geiler...
Genau, über diese Puffmutter, so schöner, jünger, geiler. Und das war aus dieser Hitfabrik von Icke Hüftgold war das ein Song, der irgendwie den eigentlich niemand so richtig interessiert hat. Also eben genau einer, wo man nicht wusste, schafft das oder schafft das nicht. Und dann gab es diese Aufregung, dass halt ein paar FestzeltbetreiberInnen gesagt haben, wir spielen das nicht, weil es sexistisch ist. Und daraufhin ging das Ding so durch die Decke, dass es halt 10 Wochen lang Platz in den Top 10 war.
Und 3-mal die größte Schlagzeile auf der Bildseite.
Genau, sowas. Ne? Das war permanent in den Medien und so ein bisschen moralinsaure bürgerliche Aufregung darüber, was da drin steckt, hat diesem Song halt erst zur Popularität verholfen. Und daran, an diesem Beispiel merkt man es halt, weil die Leute, die diese Musik hören, gesagt haben, jetzt höre ich das erst recht. Mhm. Wenn sich die bürgerliche Moral darüber aufregt, dann höre ich das erst recht. Und das spricht Bände darüber, was diese Leute, wie diese ticken, wie auch, ich meine, das suppt natürlich rein, diese ganze wutbürgerliche Bewegung. Die Leute sagen, ich lasse mir doch von euch nicht verbieten, genau, was ich geil finde.
Und dazu kommt ja noch, das kommt auch an einer Stelle der Doku, dass das Musik war, die weder im Fernsehen noch im Radio stattfindet.
Ja.
Man konnte sie praktisch nur streamen oder eben live erleben.
Ja.
Es ist eine Parallelgesellschaft.
Ja, aber die hat voll funktioniert so. Und das ist, dadurch kriegt es halt auch so einen politischen Impetus. Das finde ich total spannend dabei. Da müssen gar nicht die Leute gefragt werden, sag mal, wie findet ihr eigentlich Layla? Und die sagen, ist mir doch scheißegal, wer die Puppen unterknattert oder sowas. Das ist einfach, ist nicht nötig, weil diese durch die Art und Weise, wie die Verantwortlichen ihre eigene Industrie schildern, merkt man das ganz genau, an wen die sich wenden. Und dass die müssen nicht sagen, ey, wir natürlich haben wir total gerne Leute von der AfD bei uns im Publikum. Sie haben die Leute von der AfD im Publikum, weil die genau dieses Mindset halt teilen. Ich entscheide ganz alleine darüber, was moralisch richtig oder falsch ist. Und wenn ich dafür jeden Tag irgendwie ein halbes Schwein esse und 18 Mal im Jahr nach Malle fliege, dann ist das meine ganz eigene Entscheidung. Natürlich haben die da dann ihr Publikum. Aber das wird hier nicht thematisiert. Und das finde ich ganz gut, dass es das nicht tut, weil dann hätte es wieder so eine Zeigefinger-Moral gehabt.
Also ich fand es auch ganz interessant. Sie haben mal so eine Statistik da in der Doku veröffentlicht. Die Top 10 Künstler der Branche haben allein bei Spotify 758 Millionen Streams, was ungefähr 100 Millionen Einnahmen pro Jahr durch Lizenzverkäufe
bedeutet. Nur mit ihren jeweils erfolgreichsten Song sogar.
Ja, okay. Und dazu werden noch 250 Millionen Euro mit ungefähr 2500 Gigs im Jahr verdient. Insgesamt setzt die Branche des Partyschlagers 500 Millionen Euro pro Jahr um. Also es ist schon ein richtiger großer Wirtschaftsfaktor.
Richtiger Wirtschaftsfaktor so. Und das halt mit Zeugs, das wirklich schnell produziert ist. Also es ist so,
ja, das ist faszinierend. Du betonst immer so ein bisschen jetzt, dass irgendwie, keine Ahnung, Scooter lange an ihren Tracks tüfteln und die Partyschlager-Leute nicht so. Ich finde, das geben die beiden Dokus nicht unbedingt her, wie lange man an so einem Track feilt.
Nee, aber also es gibt eine Szene, als sie auf dieser Hütte sind, wo sie gefragt werden, und wie lange seid ihr jetzt da dran? Und da sagen sie 20 Minuten.
Ja, aber es ist ein Song. Es ist ein Beispiel.
Ja.
Aber vielleicht sind sie an einem anderen Song. Und manchmal ist man ja, das weiß ja jeder, der selber Musik gemacht hat, manchmal ist man ja mit einer Sache, keine Ahnung, dem Text in 10 Minuten oder 15 Minuten durch und feilt aber 3 Wochen an so einem rhythmischen Pattern.
Ja, das kann
so
natürlich sein. Okay, ja? Das ist eine Unterstellung.
Also, ich finde, das ist auch so ein bisschen Erbsenzählerei, wenn man sagt immer, für diesen Song hat er 30 Minuten gebraucht und der andere 3 Stunden oder 30 Tage. Deswegen ist der 30-Tage-Song wertvoller als der 30-Minuten-Song.
Nee, das ist aber...
Ist ja alles ist Quatsch.
Das stimmt schon. Also dann höre ich jetzt auf, Erbsen zu zählen. Aber es ist ja, also wir hatten ja, ich hatte ja vorhin auch gesagt, dass es halt, dass die, der steht, das Tempo steht fest, so die, diese Keyboard-Hooks stehen fest, so es stehen bestimmte Sachen stehen einfach fest, die du schon von vornherein reinpackst, um zu wissen, so funktioniert das. Und am Ende musst du darauf nur noch einen geilen Text machen. Aber stimmt schon. Das kann auch ein Ballermann-Lied kann mit großer Liebe gemacht sein. Das wollte ich ja auch gar nicht sagen. Ja. Da ging es halt darum, dass es halt, dass diese Diskrepanz zwischen Production Value, dem, was da am Ende bei rauskommt, und dem, was es in der Gesellschaft erzeugt. Dieses Verhältnis ist hochspannend in dieser Serie, und es wird gut ausgearbeitet von der Maria Burgess.
Und ich finde auch, dass die ganzen, also sie haben sich wirklich viel Mühe gegeben, fast alle oder sehr, sehr viele von den Protagonisten dieser Partyschlager-Szene auch mal so zu porträtieren. Was sind das eigentlich für Leute? Was haben die vorher gemacht? Also Icke Hüftgold ist zum Beispiel eigentlich ein ganz bodenständiger Typ namens Matthias Distel, der früher einen Gartenbaubetrieb hatte und das erst parallel erstmal gemacht hat. Er ist ein Geschäftsmann, ist ein Typ, der irgendwie das relativ nüchtern kommentiert, seine ganze Karriere. Und so kommt man auch anderen Leuten so ein bisschen näher, also so diverse blonde oder auch nicht blonde Frauen, die halt in dieses Genre irgendwie reingeraten sind, erzählen, wie das passierte oder warum sie das gemacht haben. Und viele sind aus irgendwelchen Reality-Formaten dann auch irgendwie mal irgendwann entsprungen und so. Es ist durchaus auch ein interessante Doku über unterschiedliche Biografien und wie sie dann in diesem Genre gelandet sind. Also ich fand die, das ist wirklich ein super Tipp von dir, und ich habe das mit sehr, sehr großem Interesse gesehen, weil man wirklich mal in das Innere dieser Produktionsmaschine sozusagen.
Ja, finde ich auch sehr interessant.
Ohne Zeigefinger, das hast du richtig.
Ja. Schaut euch das mal an.
Genau. Ja, damit sind wir mit unserer 49. Folge durch, und wir freuen uns natürlich. Jetzt an dieser Stelle, wo ihr noch hört, könnt ihr gleich in die Kommentarfunktion eurer Abspielstation, also Spotify, Apple Music oder sonst was, Apple Podcast oder sonst was gehen und schreibt uns doch mal, lasst uns mal einen kleinen Kommentar zu unserem Podcast da. Das füttert den Algorithmus, und das ist gut in diesem Sinne, weil wir dadurch mehr Hörerinnen und Hörer bekommen, was für das wirtschaftliche Überleben dieses Podcasts durchaus von großer Bedeutung ist. Also bewertet uns, schreibt uns eine E-Mail, abonniert unseren Instagram-Account, folgt uns bei Facebook, und ansonsten werden wir uns jetzt mal überlegen, was wir zu unserer 50. Folge in 14 Tagen machen, weil wir haben so ein bisschen festgestellt, dass die vielen, vielen großen Themen, die wir jetzt für den Herbst schon auf dem Zettel haben, eher so dann so ab 4 oder 6 Wochen relevant sind. Aber darüber werdet ihr dann bei unserer nächsten Folge in 14 Tagen mehr.
Wir haben mal 2 Wochen Zeit, vielleicht machen wir in der Zeit einen geilen Partyschlager über unseren Podcast.
Und hören hier auf, weil wir zu viele Live-Verpflichtungen haben.
Wer weiß, genau. Ja.
Also macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüssle.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.